Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Cold Open heute eine Silbe, ja?
Ja, bei uns kann man es ja machen.
Wo, wenn nicht hier? Wo braucht man sich nicht benehmen?
Ja, wirklich.
Im Banausenhaus.
Kein Anspruch an Professionalität.
Nee, die beiden sowieso nicht.
Ich würde sagen, bei uns ist ein bisschen der Uhrzeit geschuldet.
Tja, was soll man machen, ey? Das ist wirklich eine unchristliche Zeit, ey. Gut, der eine hat, weiß nicht, 12 Kinder, 13 Kinder, ich habe aufgehört zu zählen. Der andere kennt noch aus seinem italienischen Bauernhofleben, wo er um 5 Uhr morgens die Felder pflügen musste, kennt er die Uhrzeit auch. Mhm. Aber für uns beide ist das hier schon neu. So.
Naja, Frühstücksedition heute.
Die Frühstücksedition. Und wen haben wir dazu verdanken? Welchen beiden Herren?
Ja, wir haben Gäste. Haben wir angekündigt, oder?
Haben wir, glaube ich, angekündigt, dass die beiden mal zusammenkommen. Zum ersten Mal.
Glaube auch.
Zwei gute alte Bekannte vom Banausen, den Banausen.
Ich weiß gar nicht, bin da nicht auf dem aktuellen Stand, wie mittlerweile ihr Podcast heißt. Das verändert sich ja auch mal ganz gerne.
Ja, die schmeißen auch gerne mal Leute raus, holen da neue und so. Also ist
mehr wilder Transfer hier.
Ist wie bei Bayern München. Ist.
Keine Sorge, euch wollen wir nicht.
Das ist nett.
Wir sind auch schon ganz gut ausgelastet, danke.
Ja, wir sind da fein mit. Mehr Arbeit sind wir grundsätzlich, drücken wir uns gerne vor. Aber früher oder später kratzt ihr wieder an unsere Tür und dann bettelt ihr wieder, dass wir vorbeikommen, ey. Jetzt macht ihr hier auf arrogant.
Achso, das habe ich schon angekündigt, aber da habe ich ja nie eine Antwort bekommen, weil ich dachte, okay, die sind ein bisschen busy, die Herren.
Worauf hast du ja,
Folge 100. Folge 100 kommt doch irgendwann. Und da hatte ich ja schon mal angeklopft bei euch und dann kam auch keine Antwort.
Alle 4 Wochen kommt mal eine Folge von euch und ihr seid jetzt was, bei 72 oder was? Kommst du mit Folge 100? Nein, 93. Wann ist das, in 4 Jahren?
Wir sind schon mal 93.
Ach, 93 schon.
Oh. Oder 94? Alessandro weiß ja besser Bescheid, der ist schon länger dabei.
Dann, in den 90ern auf jeden Fall.
Okay, ja. Dann wird es ja was in diesem Jahr.
Übrigens, wir sind Hakan und Michael, wollte ich gerade sagen, aber stimmt nicht. Hakan und Alessandro von Wir quatschen lieber Filme. Ja,
nenn ich zuerst, du Esel, Alter.
Mach ich doch immer.
Ja.
Ja, okay. Hakan und Alessandro müssen wir, glaube ich, nicht mehr vorstellen, aber zum ersten Mal die beiden mal zusammen als WQÜF hier bei uns.
Stimmt, ja.
Das ist eine Premiere.
Mhm. Übrigens, Gesundheit, Alessandro von eben noch.
Dankeschön, sehr nett.
Ja, salut.
Haben die beiden nicht gesagt, ne? Sieht man schon mal hier Menschenschlag, was für eine die sind.
Ja. Was ist denn, sagt man auch Saluti, wenn man liest?
Ja, Saluti, genau. Ja,
keine Ahnung, ich frage.
Saluti von meiner Oma vielleicht. Ja, Salute.
Was heißt denn Gesundheit? Salute, ja?
Salute.
Ah, okay. Wieder was gelernt. Im Türkischen sagt man hau ab, oder?
Schokyasha.
Schokyasha. Mhm. Okay, habe ich auch noch nie gehört. Interessant.
Eigentlich interessant.
Wieder was gelernt. Doch, Gesundheit in allen Sprachen lernen, ist doch auch mal ein Vorhaben.
Stimmt. Das ist nett, obwohl man es nicht mehr sagen darf, ne?
So, was gibt's denn bei euch Neues? Ihr habt ja ein bisschen hier umgestaltet. Jetzt erzählt mal unserem Banausen-Publikum, die euch noch nicht kennen.
Ja, wie ist der aktuelle Stand?
Wie ist der aktuelle Stand? Wo seid ihr her?
Erzählt Hakan, aber vorsichtig, ne?
Ja, also Michael ist freiwillig ausgeschieden und jetzt sind wir nur noch zu zweit. Nachdem wir zu zweit gestartet sind, dann zu dritt waren und jetzt wieder zu zweit sind. Und wir sind auch konzeptionell noch nicht ganz sicher, wie wir jetzt weitermachen. Also wir werden ein bisschen noch was umchinschen, haben schon ein bisschen was umgechinscht, probieren ein paar Sachen aus.
Was denn?
Ist so wie, ne? Ist ja wie in einer Beziehung, ne? Wenn du die Beziehung beendest, probierst du ja erstmal auch ein paar neue Sachen aus, bevor du dann wieder dich settelst.
Normalerweise vor einer Beziehung probiert man ein paar Sachen aus, aber gut, so kann man es auch sehen.
Na, wenn die Beziehung geendet hat, also jetzt nicht während einer Beziehung. Wir haben hier eine Beziehung beendet und jetzt probieren wir uns erstmal noch mal ein bisschen nochmal neu aus.
Das heißt, es kann auch sein, dass dann erneut ein Dritter dazukommt.
Ich glaube einfach nur mehr Gäste, weil das hat mir jetzt so ein bisschen auch gefehlt, wenn ich ehrlich bin, durch diese Dreierdynamik und auch weil da manche nicht so von begeistert waren, haben wir wieder weniger Gäste gehabt und so können wir jetzt wieder auch ein bisschen, ja.
manche waren da nicht so begeistert von.
Das ist sehr diplomatisch ausgedrückt.
Ja, haben wir auch andere Dynamiken und sind auch ein bisschen flexibler, auch mal kurzfristig zu sagen, Mensch, ob jemand Bock hat, vorbeizukommen und halt auch irgendwie nicht. Das Konzept ist nicht mehr so starr.
Und wahrscheinlich mehr Spiele, ja. Mehr Spielereien. Das war ja auch nicht so gern gesehen, ja. Spiele wurden ja auch gerne mal abgelehnt. Nee. Wir sind ja ein seriöser Podcast, hier wird nicht gespielt, wurde mal gesagt.
Ah ja?
Aber wir sagen nicht wer. Müsst ihr per Ausschussverfahren, müsst ihr das rausfinden.
Ja, das war so geil, weil das war nämlich, da wurde ich abgewatscht, als ich das zu Schröckert gesagt hat. Und Schröckert hat schon Jo gesagt, weil ich nämlich dann mit ihm eine Wette machen wollte, die dann halt so ein bisschen, ne, Kino Plus mäßig wäre, so von wegen so, ja, wenn du verlierst hier, dann musst du uns bei Kino Plus grüßen oder so. Also es wäre auch noch so eine Promo-Geschichte geworden, ja. Und da wurde ich abgewatscht und ja.
Da hat man.
Was? Okay.
Da hat man Traffic.
Oh Gott, jetzt habe ich den Namen gesagt.
Hoppla.
Also der Gast war schon einverstanden, dass wir ein Spiel spielen. Und dann hat der andere gesagt, nee, ich habe keine Zeit für ein Spiel.
Traffic-Hackern direkt irgendwie blockiert und boykottiert.
True, true.
Unglaublich.
Hart.
Ja.
Darauf eine saure Weintraube, bitte.
Habe ich auch. Hier.
Dieselbe Farbe, Mann.
Verrückt.
Ist ja fast so, als hätte ich sie dir gereicht.
Stimmt, ja.
Oh Gott.
Wäre das ein Videopodcast? Ha! Überleitung. Wir werden jetzt auch öfters mal, so oft die es Gäste auch erlauben und Bock drauf haben, mit Video den Podcast machen.
Okay.
Okay.
Da haben wir schon diese Folge, diese Woche kommt schon eine Folge raus mit, sag du mal schnell, Hacke, mit
The heißen? Critic, The Fan, The Movie, Maxi und Max.
Ja, genau. Mit denen, weil die sowieso immer mit Video machen, konnte man direkt mit denen auch gut starten, videomäßig. Mhm. Bei mir gibt es jetzt auch ein bisschen Videopodcast und so, aber ich bin heute WQF, also nichts.
Nein, du bist auch immer schon immer Volante.
Nein, ich bin nur heute nur WQF.
Okay, du bist halt nur WQF, alles klar. Wir wissen ja, dass ihr ein bisschen schüchtern seid und deswegen nicht mit Video erstmal machen wollt. Deswegen müssen wir mal gucken, wie wir dann da in der, das ist jetzt die offizielle Einladung. Folge 100, ihr kommt?
Mhm. Ja,
Fragezeichen?
Ja.
Handzeichen.
Oh, so wenn ihr so begeistert seid, dann ach, gerne.
Ich muss mal gucken, ob ich was habe an dem Tag. Ich wollte mich noch nicht festlegen. Nein, wir fühlen uns natürlich mal geehrt, wenn ihr uns zu diesen wichtigen Daten mal einlädt.
12.05. ist, kommt die raus, Folge 100. Mhm. Also halt die Woche drum. Mhm. Ich davor machen, egal.
Weil wir ein bisschen misstrauisch sind. Wir glauben, ihr wollt unseren Fame nur benutzen, damit ihr eure YouTube-Seite natürlich jetzt irgendwie nach vorne pusht.
Ja, ist auch so.
Ja, gut, wenigstens gibt es zu.
Warum sind wir dann auch heute hier? Damit wir auch da ein bisschen Fame abgreifen können.
Ja, klar. Ja, ist wie bei der Daniel Schröcker-Taktik wird es jetzt bei uns hier auch abgreifen.
Jede Gast-Taktik.
Ja, deswegen, also das Schöne ist, wir sind für jedes Spiel zu haben. Wenn du da jetzt irgendwas starten möchtest, wir sind am Start.
Ja, ja, hat die bewiesen beim Wegbewahren aus dem Bash, wo ich gegen ihn angetreten bin. Da ist, die ist immer Feuer und Flamme bei Spielen.
Ja, geil.
Hat er schon sehr genervt zusammengeschissen. Der wird nie wieder hier mit dem Spiel ankommen. Der ist komplett traumatisiert.
Von wegen, Alter.
Bei jeder Frage, du Hurensohn, was hast du gemacht?
Ja.
Was ist das für eine Frage?
Du unterschätzt das Verhältnis, was ich zu Second Jan habe. Der ist das schwer gewohnt, ey.
Ja, ja, doch, das glaube ich dir gerne.
Ach, es läuft immer so, okay.
Ja, ja. Nee, deswegen, also wir spielen immer gerne, Alter. Die Spielfreude ist ungebrochen bei mir.
Das stimmt, ja.
Ja, cool.
Sag das nicht, Hakan hat da hinten so einen Schrank. Ich will mich nicht wissen, was er da rausholt nach dem Laufe der Episode.
Ja, du. Nee,
der Schrank mit dem Spiel ist dort.
Ach so, der ist dort.
Okay. Das sind die anderen Spiele, okay.
Das
sind
mit den Sexspielzeugen.
Ja, ja.
Da sind noch ein paar Bücher. Ich meine, wir haben ganz viele Bücher eingemottet, weil wir den Platz nicht mehr hatten, aber da sind tatsächlich noch Bücher drin.
Aus politischen Gründen eingemottet. Mhm. Pippi Langstrumpf, nee, darf nicht mehr vorgelesen werden.
Wie du ja schon sagst, habe ich 12 Kinder und die müssen ja irgendwo auch sich aufhalten.
Dafür ist der Schrank, hätte ich jetzt gedacht.
Auch, deswegen sind da nicht mehr so viele Bücher wie vorher.
Ich verstehe.
Der Schrank zum Kinderzimmer umfunktioniert. Schön.
Macht Sinn. Hm. Ja.
Ich glaube, willst du 12 Kinder unterkriegen? Das ist doch Bullshit, das geht doch sonst nicht.
Die nächste Tochter nennt ihr dann einfach Kampusch.
Genau. Eine schöne Hommage.
Ja, als Hommage.
Nett.
So, Freunde. Wir sind ja nicht nur Quatsch-Podcast hier, sondern...
Ach, im Ernst?
Ja.
Das willst du jetzt verkaufen,
das nachdem jetzt
wir
verkaufen.
So eingestiegen sind, okay.
Wir machen auch Filme und Serien und so.
Naja.
Und wir haben auch eine Seite bei Patreon und bei Steady, wo uns die Leute unterstützen können.
Oh ja.
Und da bringen wir sonntags auch eine Episode raus.
Das auch noch.
Und da haben wir auch eine Episode an diesem Sonntag rausgebracht. Und da können wir mal erwähnen, was wir da besprochen haben.
Ja, machen wir.
Da haben wir geredet über die Legende des Ozeanpianisten, eine gemeinsame Rezension von unserem Auftragssupporter Lukas.
Mhm.
Dann haben wir noch eine gemeinsame Rezension gehabt mit The Banshees of Inisherin, unseren Kinobesuch.
Mhm.
Und du hast noch über die Serie Reboot geredet und ich habe über den Film Father's Do geredet. Das war die Episode von Sonntag und wer Bock hat zu supporten, kann gerne bei Patreon Slay mal reinschauen, da könnt ihr uns auch... Auftragsrezensionen aufgeben, Lose in den Topf schmeißen, Tabellen ein sich kriegen, wann was besprochen worden ist und kriegt diese besagten Sonderepisoden jeden Sonntag.
Ja, und das sind mittlerweile ja auch 138,
ja.
Ne? Ja, das ist schon eine ganze Menge.
Da stehen wir gerade. Wir haben für die Patreon und Steady, für die extra, für den extra Scheiß für die Supporter, haben wir mittlerweile doppelt so viele Episoden wie WQÜF in regulär.
Normale Leben. Tidim.
So.
Einfach, ihr braucht einfach besseres Zeitmanagement, so sieht's aus.
Ja. Ja. Kennt ihr denn die Legende vom Ozeanpianisten?
Das war eine interessante Rezension.
Leider nicht. Oder
habe ich hier in der Giuseppe Tornatore,
ja, eben.
Aber immer noch nicht geguckt. Nee.
Oh, muss ja eigentlich.
Kennt ihr beide nicht? Oh, okay.
Italienische Produktion, großer Regisseur, muss ja eigentlich gesehen haben, Alessandro.
Ja, ich muss ja nicht alle italienischen Filme gesehen haben, auf jeden Fall. Und dann noch als nächstes dann alle deutschen, aber irgendwie kommt da mal so ein amerikanischer Shit dazwischen oder so.
Ich war neulich auf einer Letterboxd-Seite und der hat als Text hingeschrieben, dass er sich eigentlich vorgenommen hat, alle Filme aus den 80er Jahren zu sehen, also gesehen zu haben. Okay. Das ist auf jeden Fall auch ein krasser Plan. Sämtliche Filme, die in den 80ern rausgekommen sind.
Hat das mal gerechnet, ob das überhaupt möglich ist?
So, ja, würde mich auch interessieren.
Wahrscheinlich schwer.
Weil da kommt doch sofort der erste Kommentar heutzutage im Internet so, ja, ey, ich hab da mal ausgerechnet und du bist so und so alt, das geht nicht. Ja, und so, ne?
Das hat ja Classic Dave mal ausgerechnet, wie viele Lebensjahre er bräuchte, um alle Filme nochmal zu gucken, die er in der Sammlung hat. Und das ist jetzt schon nicht mehr möglich, rechnen.
Das ist möglich, ne?
Ist das nicht triste? Ich meine, ich habe jetzt schon so eine, was hat er nochmal, Torschlusspanik oder so? So heißt es ja, ne? So von wegen, dass es so viele geile Sachen gibt und ich die nicht schaffe, alle zu sehen und so. Jetzt schon nicht. Und es kommt immer mehr und mehr. Nicht alte Sachen, nicht neue Sachen jedes Jahr. Und ich kriege da richtig so schon so einen Fiebrigen irgendwie. Das macht mich so richtig traurig irgendwie. Das ist richtig krass. Ja. Das ist ganz komisch. Darf ich nicht dran denken.
Ja, und dann verschwendest du die Zeit, in der du jeden scheiß Netflix-Film guckst, der da irgendwie läuft.
Ja, weil ich, ihr wisst ja, Angst vor, ja, halt die Schnauze.
Ja, ja. Das wissen wir.
Naja, aber das stimmt schon. Also ich fange gar nicht erst an zu rechnen. Weil dann muss ich irgendwann ja anfangen und mir wirklich auch irgendwelche Listen machen, wie Guess. Sagt die und die und die und die Filme, die will ich noch gesehen haben, bis zum Abnippeln und dann muss ich mir das einteilen. Ne?
Ja, das Schlimme ist, es geht ja bei mir noch nicht mal so nach Prio. Weißt du, dass ich sage so, okay, die muss ich jetzt unbedingt gucken, sondern bei mir ist ja, ich gucke ja trotzdem die ganze Scheiße noch zwischendurch, wo ich weiß, naja gut, ist wahrscheinlich nicht geil, aber gucke ich mir an.
Ja, das machen wir ja leider alle. Deswegen wäre es vielleicht clever, so hinten raus mit zunehmendem Alter das ein bisschen zu priorisieren.
Ach, wir gehen einfach davon aus, dass die so eine Maschine finden, wo wir dann 200 Jahre alt werden.
Ja, auch geil. Oder man dann doch endlich mal in so ein zeitliches Vakuum gesteckt werden kann.
Das wäre geil, ja.
Und dann nur Filme gucken.
Ja. Dragon Ball-mäßig, der Raum der Zeit, in dem eine Stunde irgendwie da außerhalb ihr 5 Wochen sind oder so. Andersrum, Entschuldigung.
Idealerweise andersrum, ja.
Kannst du noch weniger Filme gucken.
So schön, ja.
Okay.
Genau, andersrum und so. Ne? Da haben sie immer gut trainiert und so gegen Kampf gegen Buu. Da haben sie da trainiert, ne? Konnten sie trainieren. Und die, egal, bis zum nächsten Turnier. So machen wir das so mit Filmen dann.
Guter Plan.
Ja, das wäre schön.
Raum der Zeit.
Ja, dann würde ich sagen, leite ich doch direkt mal über, wenn wir Classic Dave gerade erwähnt haben, zu meinem ersten Film. Denn es ist ein Los von Classic Dave, nämlich mein Los, was ich für den Monat Januar gezogen habe. Und unseren Kumpel hat es diesmal, der wird diesmal beglückt von uns oder zumindest von mir. Denn ich habe den Film The Fall gezogen aus dem Jahr 2006. Wer hat ihn gesehen?
Immer noch nicht, von The Cell-Regisseur.
Ja, genau. Da, ne? Genau. Ja, Tarzan Singh. Du hast ihn nicht gesehen. Okay, wie krass. Nee. Hakan, du gesehen?
Nee, aber lustigerweise hat jemand, wo ich letztens beim Podcast war, gerade über den Film gesprochen.
Das ist ja abgefahren.
Total.
Okay. Ist auch ein sehr hoch angesehener Film von unserem Kumpel Tino Hahn. Der mag den auch gerne und hat den mit voller Punktzahl, glaube ich.
Weil den Inder regiert hat oder was?
Geehrt, ja, stimmt, könnte damit zu tun haben, es muss immer Ende
sein. Daher rührt das alles, ich hab's verstanden. So.
Input sein. Okay. So, Lee hat gegoogelt, was das für ein Film ist, oder?
Ja.
So ein bildgewaltiger halt, ne? So in Wüste, so kein Rot und so, habe ich noch in Erinnerung, die Bilder.
Ja, ja, okay, ja, krass, sieht natürlich hart auch nach The Cell aus, ne? Aber ja, ja, ich glaube, ich kenne den nicht.
Du siehst die Handschrift. Ja. Ich werde mal ein bisschen was über den indischen Regisseur Tarzan Singh von mir geben. Der hat angefangen mit Musikvideos und da waren richtig legendäre Sachen dabei. Er hat nämlich das Musikvideo von R.E.M. Losing My Religion zum Beispiel inszeniert, was jeder kennt.
Okay.
Und hat dann 2000 seinen ersten Featurefilm gedreht, das war The Cell, mit Jennifer Lopez, der damals auch für Furore gesorgt hat. Also jetzt in Kritikerkreisen ein bisschen zerrissen wegen der Story, aber optisch auf jeden Fall ein geiles Ding.
Ja.
2006 kam The Fall, 6 Jahre später ist der Film, über den ich rede. Und dann hat er so ein bisschen sein Momentum verpasst, weil er hat 2011 dann Krieg der Götter gedreht, das war dann nicht mehr so geil. 2012 diesen Schneewittchen-Film, Spieglein, Spieglein, Mirror, Mirror mit Lily Collins.
Ja.
2015 kam noch dieser Selfless mit Ryan Reynolds und Ben Kingsley, den fand ich auch nicht mehr geil.
Ja.
Und jetzt als letztes ist von ihm die Serie Emerald City.
Mhm.
Die hat er so ein bisschen in Szene gesetzt und da hat er bei sämtlichen Folgen auch Regie geführt. Aber so dieser Hype, den er am Anfang hatte mit The Cell und so, da ist er schon lange nicht mehr.
Und aber er hat es ja scheinbar geschafft, trotzdem irgendwie in Hollywood zu bleiben.
Ja, ja, der blieb noch irgendwie im Geschäft. Jetzt nicht allzu großer Output, aber zwischendurch hat er mal immer wieder was gemacht. Zusätzlich fürs Drehbuch zuständig, also er hat ein bisschen mitgeschrieben, war noch Dan Gilroy, das ist der Drehbuchautor von Nightcrawler, also hat auch schon ein paar gute Sachen gemacht. Und sein Stammautor war auch noch beim Drehbuchschreiben dabei, Nico Sultanakis, der war auch bei den anderen Filmen The Cell und Co. Krieg der Götter, hat er auch überall am Drehbuch mitgeschrieben. Und ja, ist krass, weil ich war mir sicher, dass Alessandro den auf jeden Fall kennt. Ich war der Meinung, dass du den schon mal erwähnt hast, aber dann habe ich mir das eingebildet. Und ich habe den im Kino gesehen, was ein richtig geiler Kinofilm damals war. So viel kann ich schon mal foreshadowen. Und jetzt hat nochmal der Rewatch auf Blu-ray. Und ich würde mal in die Story reingehen. Denn die Handlung spielt in den 1920ern. In einem Krankenhaus in Los Angeles. Das ist eigentlich so die Randhandlung. Und die kleine 6-jährige Alexandria, die hat einen Gipsarm. Also der so richtig irgendwie hoch ist und ein fetter Gipsarm. Und die streunert so ein bisschen durchs Gelände, macht so ein paar Streiche, spielt mit den Kindern. Und bei diesem Rumstreunern durch dieses Krankenhaus lernt sie einen Hollywood-Stuntman kennen, der nämlich ans Bett gefesselt ist, weil nach einem Unfall ist der paralysiert und kann nicht mehr laufen, kann sich nicht mehr bewegen. Und das ist der prominenteste Name in dem Cast, der wird gespielt von Lee Pace, deinem Namensvetter. Den kennen wir aus How to Catch Fire und tausend anderen Filmen. Der hat sich ja mittlerweile guten Namen gemacht. Hier wurde er übrigens von Peter Jackson in diesem Film gesehen, der ihn dann für den Hobbit besetzt hat als König. Und diese Paralyse hat dafür gesorgt, dass er in Depressionen verfällt, dass er auf Morphium drauf ist und auch sich versucht, immer irgendwie aus den Vorräten da Morphium zu besorgen, damit er da sich so ein bisschen selbst betäubt. Und dieses Delirium, diese Fantasie, in diesem Zustand erzählt er dem Mädchen eine Geschichte. Und in dem Moment, wo er anfängt, diese Geschichte zu erzählen, verschwimmt so ein bisschen die Realität in diesem Krankenhaus mit der Story. Am Anfang noch ein bisschen sehr subtil, später dann schon ziemlich groß. Es geht in dieser Geschichte nämlich um 6 Männer. Die sind in einer komplett fantasievollen Welt unterwegs, um einen bösen Gouverneur zu töten. Das ist so die Randstory. Und diese Männer sind mehr oder weniger teilweise prominente Personen aus der Geschichte. Da ist zum Beispiel Darwin dabei, Charles Darwin. Der hat immer so einen echten Affen dabei und trägt total bunte Kostüme, ist auf der Jagd nach so einem ganz seltenen Schmetterling. Der zweite im Bunde ist ein Exklave, Otter Benga. Halt Afrikaner, weißt du, hat so auch so traditionellen Schmuck an, oberkörperfrei und muskulös und halt ein krasser Kämpfer. Da ist noch Luigi dabei. Der ist auch so, wie er aussieht. Der hat einen Schnäuzer, ist ein bisschen stämmig. Der ist Italiener und der ist Sprengstoffexperte natürlich. Kennt sich mega aus mit Dynamit und irgendwelche Sachen in die Luft zu sprengen. Dann haben wir noch die Indien. Ebenfalls so prachtvolle Kostüme, halt ein Inder mit einem Bart und halt Turban. Und dazu gesetzt sich noch The Mystic. Das ist nun so eine seltsame Kreatur. Ist ein Mensch, aber der kann nicht reden, ist komplett verwahrlost, hat aber auch übelste Kampfskills und zerlegt irgendwie ganze Armeen alleine.
Okay.
Und der Anführer sozusagen, der indirekte, beziehungsweise der prominenteste in diesem Zentrum, ist Black Bandit. Und Black Bandit ist wiederum das alter Ego von dem Stuntman, von Lee Pace. Er sieht den praktisch so aus seiner Perspektive. Und in seiner Erzählung ist er aber auch gleichzeitig Alexandrias Vater, weil das kleine Mädchen erzählt ihm, dass ihr Vater gestorben ist, dass der nicht mehr gibt. Und er erzählt quasi jetzt in dieses fiktive Märchen, webt er dann so auch ihren Vater ein, was der für ein Abenteurer war. Okay. Weil in dieser Erzählung ist er der Black Bandit. Und das ist zum Beispiel ein interessantes Beispiel, wie diese Geschichte dann verwischt mit der Realität. Weil dieses Mädchen hat einen spanischen Akzent. Und in der Story hat der Vater auch so einen harten spanischen Akzent.
Okay.
Und dann fragt das Mädchen zwischendurch, warum der Vater so komisch redet. Und dann in dem Moment verliert er aber diesen Akzent. Weil sich dann der Erzähler Lee Pace in dem Moment fragt, so, ja, okay, der Akzent ist eigentlich albern und so weiter, dann legen wir den ab. Ja. Und dann redet er ganz normales Englisch und verliert diesen Akzent. Das ist okay. Schon ganz geil.
Cool.
In einem Moment siehst du zum Beispiel eine Prinzessin, die in dieser Erzählung auch eine Rolle spielt, wie sie irgendwas erzählt und dann niest sie. Und dann schneiden wir zu dem Mädchen und sehen gerade, wie sich das Mädchen irgendwie so die Rotze wegwischt, weißt du, und die Nase so, weil das ist dann, wir springen dann immer von der Realität dann wieder in die Geschichte rein und so, und das ist ganz cool.
Bisschen Drunk History.
Ja, gut, okay. Drunk History hätte ich jetzt nicht so gezogen, als von wegen
von. Naja, aber von der Machart her halt total gleich, dass sich diese beiden Ebenen immer wieder vermengen.
So ein bisschen, ja, auf jeden Fall.
Aber klingt ganz cool. Und die erzählen, dass das aber dass das ein Morphium-Rausch ist, den er dadurch lebt.
Das weißt du nicht. Also, das ist eine der Deutungen, weil du siehst natürlich in der Realität, dass er das kleine Mädchen dann losschickt. Wenn sie wissen will, wie die Geschichte weitergeht, muss sie ihm halt irgendwie diese Pillen besorgen. Und sie soll halt in die Kabine da laufen, soll ihm das Morphium holen und so. Insofern weißt du, der ist drauf.
Ja.
Und der ist ein bisschen in seinem Delirium und ist natürlich auch irgendwie depressiv, weil er irgendwie seinen Job nicht mehr ausüben kann. Es hat einen Stuntman, der paralysiert ist. Auf der anderen Seite...
Ja, aber auf Morphium bist du nicht mehr wirklich depressiv. Aber gut, das hält jetzt auch nicht ewig an.
Weiß ich nicht, habe ich jetzt nicht aus medizinischer Sicht zerlegt. Aber es fällt halt eine Menge zusammen. Und das Krasse, was diesen Film halt auf ein Next Level hebt, ist halt wirklich, das sind die Kulissen und die Locations. Weil Tarim Singh hat mit seiner Filmcrew in 4 Jahren insgesamt 28 Länder besucht. um hier Original-Locations zu finden, die sowas von krass aussehen in diesem Film und die hier eingearbeitet worden sind. Und der war unter anderem auf Bali, der war in Ägypten, der war Namibia, Indonesien, Chile, Tschechien. Mhm. Der war auf sämtlichen Kontinenten unterwegs und hat sich da...
Und es waren dann noch alles Sets, also da haben sie gedreht dann.
Es waren keine, genau, es sind keine Studiosets oder irgendwelche künstlichen Bühnen in diesem Film eingearbeitet, sondern es sind alles Locations, die es halt wirklich gibt auf der Welt.
Krass.
Und das sind halt wirklich abgefahrene Sachen, also so eine Stadt, die komplett irgendwie blau gefärbt ist und so, weißt du, die es halt wirklich irgendwo gibt und halt in Indonesien so eine Kulissen mit so einem Tempel und so und das ist der Wahnsinn. Also diese sechs Männer, die dann so durch die Gegend ziehen, diese Locations, die dann irgendwie besuchen teilweise und wo dann diese Schlachten stattfinden, also das ist ein riesiger Aufwand und das macht richtig was her fürs Auge. Also das ist ein Film, der von der Optik und vom Production Design einiges richtig macht.
Ja, das war ja bei Lassell auch schon so,
ja.
dass die Sets krass beeindruckt haben, was er da visuell aufgefahren hat, war
richtig
stark. Ja.
Also visuell hat er hier einiges drauf, definitiv. Und das ist halt das Problem gleichzeitig, weil diesen Film zu stemmen kostet halt ein bisschen und er hat 30 Millionen gekriegt am Budget und er war halt ein Riesenflop, der hat 3,6 Millionen eingespielt für diesen Aufwand, für 4 Jahre Location Scouts, für übelsten Aufwand und irgendwo in der Pampa dann irgendwie die Filmcrew hinholen und tausende Statisten da hinstellen und weiß ich was alles und das ist natürlich, da sagt Hollywood natürlich, okay, es sieht schön aus, aber es ist ein Minusgeschäft für uns und deswegen hat er natürlich Probleme gehabt, einen Film in der Größe auch nochmal zu stemmen, weil die Filme, die er danach gemacht hat, waren zumindest alle kleiner als das hier. Mhm. Das war halt so ein bisschen seine Chance.
Ja.
Und ich mag den aber trotzdem gerne. Und das ist gleichzeitig auch eine Liebeserklärung an die Magie des Films. Dadurch, dass er Stuntman ist und dann auch im Laufe des Films gibt es auch so bestimmte Referenzen an die Filmbranche, an die Stummfilmzeit von damals, an die Stuntmen, die für Buster Keaton und Co. immer in die teilweise da diese gefährlichen Stunts vollbracht haben und so. Und davor gibt es auch nochmal eine Verbeugung und das mochte ich auch sehr gerne an The Cell. Es wird am Anfang eingeblendet, von wegen präsentiert von David Fincher und Spike Jonze, wo ich dann dachte, okay, die haben wahrscheinlich mitproduziert. Mhm. Ist aber nicht so. Die haben einfach nur ihren Namen für das Projekt hergegeben, damit es ein bisschen was hermacht. Aber die haben jetzt nicht letztendlich offiziell produziert und haben da irgendeine Funktion übernommen, sondern die sind am Anfang einfach nur so in den Texttafeln beziehungsweise in den Credits gelistet als Patronen sozusagen.
Seltsam.
Ja, ist schon nicht schlecht, ne? So David Fincher mal. Ist ja nicht wie so ein Tarantino oder wie so ein Stephen King, die du quasi auf jedem zweiten Film siehst, ne? So
ein Field
oder findet gut oder so. Ne?
Aber direkt im Vorspann siehst du Tarantino auch nicht. Das ist ja mehr so, dass am Cover oder so hinterher ist. Von Tarantino empfohlen. Aber dass am Vorspann kommt, so präsentiert von David Fincher und Spike Jonze, ist schon mal ein guter Einstieg. Also da denkt man schon so, okay. Und keinen großen Namen, keinen großen bekannten Gesichter neben Lee Pace. Alles Leute, die man eventuell mal gesehen haben kann, aber die haben nie die große Karriere gemacht. Insofern ist das ein frischer Film. Erinnert mich natürlich ein bisschen von der Prämisse mit diesem kleinen Mädchen in so einem historischen Hintergrund, ein bisschen Fantasie. Pans Labyrinth wird natürlich so ein bisschen wach, die Erinnerung so, was Guillermo del Toro schaffen angeht. Aber das ist definitiv ein guter Film, The Fall. Der geht knapp 2 Stunden und die Bilder und diese märchenhafte Story entschädigen schon für einiges. Also letztendlich ist es schon ein bisschen Style over Substance. Weißt du, wenn du siehst, so, wenn du die Story jetzt runterbrichst und du hättest jetzt normale Locations, wäre das bei weitem nicht der geile Film, wie er jetzt ist. Das spiegelt sich auch in den Zahlen wieder. Das finden die Kritiker auch zum Teil. Aber man kriegt schon was geboten. Ja.
Mhm. Ja, klingt sehr interessant.
Habt ihr Bock?
Ich schon, ja.
Ja, der ist ja schon lange auf der Watchlist.
Auf der Watchlist habe ich ihn auch, ja.
Du hast ihn auch auf der Watchlist. Ja, dann Miranda.
Watchlists.
Das ist einer von denen, die ihr vielleicht noch vor den ganzen Netflix-Schraub mal vielleicht gucken solltet, weil der ist gut. Ich würde dann mal zu den Zahlen überleiten. Von The Fall aus dem Jahr 2006 und Grüße an Classic Dave. IMDb ist bei einer 7,8. Schon recht ordentlich. Der Metascore wiederum 64. Rotten Tomatoes 6,3. Da geht es schon ein bisschen ins Durchschnittliche, was die Kritiker angeht. Die haben wahrscheinlich zu bemängeln, dass es zwar eine geile Optik ist und dass es schöne Bilder sind, aber wenig gehaltvoll dann unterm Strich. Mhm. Das Publikum ist bei einer 4,1 von 5. Und Letterboxd für The Fall? Ganze 4,0.
Oh, wow. Weißt du, wie der bei Dave abschneidet?
Der mochte den. Ich glaube, wir haben ihn sogar zusammen im Kino gesehen damals. Mhm. Und fanden ihn beide gut. Ich weiß nicht, ob er das noch weiß, dass ich dabei war im Kino, als er den in den Lostopf geschmissen hat. Aber ja, der mag den auch sehr gerne.
Mhm. Ja, cool.
Also ist ein krasser Regisseur in Sachen Bilder und Optik. Also der hat schon eine eigene Bildsprache. Die haben. Mhm. Also wenn du The Cell gesehen hast und du siehst The Fall, und du hörst, du merkst, du weißt, erfährst halt danach, das ist der Regisseur von The Cell, macht das sowas von Sinn. Mhm. Also du siehst so die Bilder und die Optik von dem Film ist unfassbar. Wobei ich glaube, dass The Cell schon viel mit CGI und so auch so ein bisschen arbeitet, glaube ich, oder? Das war noch nicht alles practical.
Ja.
Und hier halt nicht.
Ich weiß nicht, sah schon heftig aus, auch so mit diesen Tüchern und wo die da immer hingen und diesen ganzen.
Ja, genau, wie die da aufgehängt wurden. So ja, ich glaube auch, das war practical.
Ja,
das ach, das waren Tücher.
Ja, diese Tücher.
Mhm. Das ja, war gut, nämlich die Kostümdesignerin hier von, von Shiseido damals das Design gemacht hat und so. Das ist die, glaube ich, Bram Stoker auch gemacht hatte.
Ah, okay.
Dieses mhm. Cell und so. Da war irgendwas noch. Ist auch egal.
Ja, ey, und die Kostüme hier, so bei The Fall, überhaupt wie die sechs Krieger aussehen, müsst ihr euch mal einen Trailer angucken. Also guckt euch den Trailer an und dann werdet ihr von den Bildern schon weggeblasen sein. Also, das ist Wahnsinn.
Aber wenn da so fehlende Substanz heißt, dass man spürt dann auch ein paar Längen oder weil nicht so viel erzählt wird?
Naja, wenn du jetzt die Story zerlegen würdest, würdest du wahrscheinlich sagen, naja gut, wenn man jetzt mal die Bilder weglässt, ist die Handlung ein bisschen dünn.
Ja, aber wenn es bildgewaltig ist und darüber unterhält.
Für mich ist fein, aber für die Kritiker halt nicht.
Ja. Ja. Hattest du gesagt, wie lange der ist?
Zwei Stunden
ungefähr. Mhm. Alright, Punkte raten. Hakan darf anfangen.
Hakan darf anfangen.
Ich glaube, Guess gibt dem 8 Punkte.
Mhm. Alessandro?
Ja, denke ich auch irgendwie, aber ich mache 7,5.
Mhm, okay. Ich denke auch, es sind 8 Punkte, aber ich mache 7,5. Nee, ich glaube schon auch mindestens 8. Also für mich hörte sich das auch nach 8 Punkten an. Ich sage 8.
Weil er auch so Big Fish mag und so, ne? Das ist ja auch so ein bisschen sich so anhört, ja. So ne? Von der Story, ne? Mhm. Von der Art, so, ne? Schön, so stylisch, sieht gut aus, mit dem Mädchen, ein bisschen Geschichte, Märchen und so.
Ja, siehst du, Big Fish hat mich erinnert an die Legende des Ozeanpianisten und hier Benjamin Button und so. Das ist halt so ein Epos, aber Lee ist halt zu wenig Märchenonkel, als dass er mit diesem Film was anfangen kann.
Tja.
8 Punkte sind richtig.
Yay.
Hat sich angehört, wie 8 Punkte sind 8 Punkte.
Deluxe.
Ich habe mir dann, das war schon krass, ich habe mir dann dieses B-Roll angeguckt, also was heißt B-Roll, dieses Making-of. Und das ist kommentarlos, haben die halt die Dreharbeiten begleitet und haben unter anderem so Ausschnitte aus den Dreharbeiten gezeigt, so hinter den Kulissen, was da abging, wo die halt um die ganze Welt gereist sind. Und das war schon super interessant, auch wenn es nicht kommentiert worden ist, auch wenn es keine Interviews irgendwie dazwischen gab, wo die diesen Film angepriesen haben, hast du halt gesehen, was für ein Aufwand das war, diese vielen Statisten in so einem Tempel irgendwie zu staffieren und so. Und dann ist zum Beispiel eine Stelle, wo er mit diesem kleinen Mädchen nicht klarkam. Die ist halt 6, so, weißt du, die Kleine, die Alexandria spielt.
Mhm.
Und der ist dann laut geworden, so. Er meinte so, nee, du musst nicht, da darfst du nicht weinen, sondern du musst da und da weinen und so. Und dann hat das Mädchen wirklich angefangen zu heulen, weißt du, hin und her, weil die halt irgendwie, weil die da so angebrüllt worden ist von ihm. Und dann musste Lee Pace erstmal das Mädchen trösten und so. Und er dann so total genervt, weil er wahrscheinlich auch Druck gekriegt hat, weißt du, dass sie langsam den Film zu Ende bringen müssen oder dass hier schon irgendwie 30 Millionen. Und das war schon auch interessant, dass er halt mit einem Kind arbeitet, was man ja in Hollywood immer sagt, das ist immer so ein Risikofaktor.
Das ist immer.
Und dann bei so einem Aufwand, wo du irgendwie 40 Länder bereist, so weißt du, mit diesem kleinen Mädchen, die da mitspielt. Und das war schon auch interessant, wie das so ein bisschen eskaliert ist und dann und was er so für ein Typ ist. Der hat auch am Anfang, hat er der Crew gesagt, hat er gesagt, so ja, wir machen jetzt hier einfach und so und gucken mal, ob das erfolgreich wird oder nicht. Scheiß drauf so. Wir wollen einfach nur Spaß haben und macht so ein bisschen nach eigener Nase. Wenn ihr der Meinung seid im Drehbuch, das passt so nicht, dann redet halt aus dem Charakter so, wie ihr das denkt. Wir machen jetzt hier unser Ding. Scheiß drauf, wie groß dieser Film letztendlich sein soll oder ob der erfolgreich wird oder nicht, ist jetzt mal dahingestellt. Okay. War schon auch eine krasse Herangehensweise für so ein 30-Millionen-Projekt.
Mm. Ja, wahrscheinlich auch so ein bisschen selber der Versuch, sich den Druck zu nehmen.
Ja, vielleicht.
Oder? Weil, also wenn du dir da permanent vor Augen hältst, ja, wenn das Ding in die Hose geht, dann war's das mit meiner Hollywood-Karriere.
Ja, also der war super emotional auch, wenn er hinter der Kamera da, weißt du, diese Szene gerade beobachtet und so, wie der dann mitgegangen und abgegangen ist und so Hände vors Gesicht und so. Und also ist schon ein krasser Typ.
Ja, mit dem Kind hast du wirklich immer Schwierigkeiten. Nicht mal nur jetzt, was die Inszenierung angeht. Das größte Problem, finde ich, ist da halt, sind die Arbeitszeiten.
Ja.
Weil Kinder in dem Alter, die dürfen halt nur eine bestimmte Stundenanzahl am Set sein und dann musst du entsprechend planen und das dann halt auch in dem Zeitfenster hinbekommen und so. Das ist echt tricky.
Ist das nicht diese ungeschriebene Regel, so Kinder und Tiere bei Dreharbeiten?
Ja,
immer so Faktor X.
Ist sowieso gleichgestellt.
Ja.
Ja. Ach so.
Ich hatte mal einen Dreh und da hatte ich auch ein Kind und das ist ja nur so ein Independent-Ding, ne, gewesen. Mhm. Und die war 8.
Mhm.
Und das größte Problem war, die hat ja nicht geschauspielert oder so. Ne? Ich habe die einfach nur, die waren Gast im Restaurant, Gäste, was auch immer. Und da habe ich die einfach gefragt, die ist perfekt dafür. Und dann die Eltern fanden das sogar gut und die wohnen nicht weit weg vom Restaurant und da wollten wir auch drehen oder haben da dort auch gedreht.
Mhm.
Nur war das halt mega schwierig, weil die Mutter immer dabei war, immer super nah dabei. Mhm. Dann war es schwierig, mit ihr zu arbeiten und dann jede Szene wirklich auszuarbeiten, erstmal hinzubekommen. Das ist echt, das ist einfach unmöglich fast mit Kindern, weil man auch nicht so
wie man mit denen umgehen soll, ne?
Ja, und da gucken die in die Kamera, so, die kennen dieses technische Verständnis, haben die nicht so, weißt du?
Ja. Und dieses Wiederholen und so, und dann ist die Mutter dabei, da habe ich noch komischer gefühlt, wenn ich der Typ in eigentlich soll, das ist also ganz crazy, was aus der rauszuholen und wie es geht. Also, das ist echt das Heftigste überhaupt und so, ne? Und
ja, aber die Eltern müssen ja so, dabei sein.
Ja, gut, das ja, schon.
Aber dieses Spielen, was sie dann machen, ne? Wenn sie nicht mehr, so Natürlichkeit habe ich genau das gesehen und dann will sie das spielen oder irgendwie machen und kriegt nichts raus, weil ich so nervös war.
Was sollte sie denn machen?
Und so nicht wusste, was sie machen sollte.
Damit man sich das so bildlich vorstellen kann. Also es war jetzt nichts
Schlimmes. Ich erzähle jetzt nicht den Film. Also es ist so ein bisschen so Alice im Wunderland-Style.
Okay.
So, ne?
Der Film kommt doch noch.
Der ist auch fertig geworden einigermaßen, ne? Aber den will ich nochmal richtig machen irgendwann.
Ach so, ich dachte, das ist der Film, der jetzt zum nächsten Jubiläum gezeigt wird. Nicht der.
Nein. Der nicht.
Aber das hatten wir...
Weil das ja?
Ja, Lee und ich hatten das ja auch oft, dass wir so über Kinderdarsteller hier geredet haben. Und da waren ja ein paar, also da sind ja auch teilweise Leute dabei hier, dieser kleine Noah Jupe und so, weißt du, wo du gesagt hast, alter Falter, die sind 6, 7 und wie die spielen, ist einfach Wahnsinn. Und dann hast du aber andere Kinderdarsteller im Film, wo du denkst, so, naja gut, ist halt hölzern, ist halt ein Kind so, weißt du. Und dann, also es gibt da definitiv auch talentierte, krasse Kinder.
Leider, sie hätte es bestimmt auch, nur man muss da so ein bisschen spielen, ein bisschen gucken und da so langsam darauf rausfinden, bis man diesen Punkt kommt, das hinzukriegen, ne? Auf verschiedene Art und Weise. Aber da brauchst du Zeit halt, ne?
Ja,
das ist halt gar nicht.
Das funktioniert
wir machen
halt
da den Laden wieder auf, weißt du? Dann sind wir gerade da, wo es funktioniert hat und dann den nächsten Tag. Ja. Und so, ne? Also es ist ganz, ganz, ganz complicated und das stresst also sie wie auch uns und alle und so. Ne? Das ist halt echt heftig.
Und,
so, ne?
Und das gerade funktioniert halt auch wirklich nur so lange, das Kind Bock hat.
Klar.
Im Gegensatz zu einem Erwachsenen kannst du halt nicht sagen, so, das ist jetzt dein Job, es interessiert mich nicht, ob du Bock hast oder nicht. Du musst jetzt das und das machen.
Ja, da sagst du irgendwie,
geht halt nicht.
Genau, zu dem Kind zu sagen, ja, der Produzent hat angerufen, wir haben hier eine Deadline und so, das ist dem Kind ziemlich scheißegal. Mhm.
Andersrum ist der Vorteil, wenn du das Kind dann halt wirklich auf so einer Spielebene erwischst, dass du halt dann eben einfach sagst, so, pass auf, das, wir spielen hier einfach. Ne? Ja, das, was wir hier machen, ist ein großes Spiel. Dann kriegst du mit Unterhalt von einem Kind auch die authentischste Performance.
Mhm.
Weil Kinder spielen ja eh so, als wäre das, was sie spielen, ist jetzt gerade so. Weißt du, die denken ja nicht drüber nach, dass hier ein Film gedreht wird oder sowas.
Klar.
Im Idealfall sind die dann einfach in der Situation. Und deswegen, das kann schon cool sein. Aber ja, es ist super anstrengend mit Kindern.
Umgekehrt, also, das ist aber auch bei den vielen Kindern, die wirklich so einen Horrorfilm eingesetzt worden sind, da darfst du es eben nicht zu realistisch gestalten, sondern da musst du eben von der technischen Seite ansetzen und musst dann immer rangehen, so von wegen so, guck mal hier, so funktioniert das und das ist nur eine Maschine und so oder eine Puppe oder, weißt du, und musst dem Kind das erstmal zeigen.
Mhm.
Weil wenn du da so reingehst von wegen so, ja, guck mal, wir spielen hier jetzt mal lustig mit dem Gespenst, dann kann das natürlich traumatisieren. Also.
Naja, stellenweise finde ich das so krass, Alter, wie jung die manche Kinder sind, die in solchen Filmen vorkommen. Ey,
richtig viele Kinder in Horrorfilmen.
Ja.
Ich kann mir bei der Exorzist nicht vorstellen, dass Linda Blair da nicht was mitbekommen hat, oder? Also so wie das alles gestaltet ist. Also die sagen ja immer, wäre so gewesen, aber wie soll das denn gehen, dass sie gar nicht mitbekommen, was da abgeht?
Mhm. Ja gut, je weiter man zurückgeht in der Hollywood-Geschichte, ist es sowieso nicht mehr ganz so streng genommen, was die was der Umgang angeht und so, was sozial vertretbar ist und was nicht.
Ja, wie du bist müde, hier hast ein paar Tabletten.
Genau.
Ja, Drew Barrymore.
Ja. Na gut,
oh Mann, ey.
So viel zu The Fall, Gruß an Classic Dave und dann machen wir jetzt weiter.
Ja, geil.
Dann kommen wir jetzt Hakan.
Hakan.
Jo. Ja, ich habe mir überlegt, was bringe ich mit? Und vorletztes Mal hatte ich das auch so gemacht, dass ich da so einen kleinen Joke mit eingebaut habe und mir dann so einen alten Film angeguckt habe, den ich früher verehrt habe, den ich dann nicht mehr so toll fand. Und ich habe jetzt hier auch so ein Experiment gewagt. Wir haben hier auch einen Lee und das ist Jet Lee.
Ja. Achso, Marshall. Bruce Lee, dachte ich.
Und ich rede jetzt über Bodyguard from Peking, wie er so schön heißt, grammatikalisch total sexy. The Bodyguard from Beijing, zu Deutsch Bodyguard from Peking. Wer auch immer das verzapft hat, aus dem Jahr 1994. Wer kennt den?
Ich habe noch nie was davon gehört.
Ja, ich kenne ihn natürlich. Ja.
Also ich weiß, dass es den gibt, aber ich habe ihn leider nicht gesehen.
Ja, also es
von
war
dem habe ich tatsächlich noch nie was gehört.
Also ein Film meiner Jugend, also den ich in meiner Jugend total toll fand. Weil ich bin nicht so der Fan von diesen Shaolin-Martial-Arts-Dingern, die finde ich nicht so cool.
Mhm.
Und das ist ja so das, was Jet Li ja en gros gemacht hat. Ich meine, das sind ja die Once Upon a Time in China und diese ganzen Dinge.
Und was hat er das gemacht?
En gros.
Okay.
Was hast du denn verstanden?
Nein, aber ich habe zum ersten Mal gehört, dass du das sagst. Finde ich gut.
A German word for what I'm feeling now is shitting fantastische.
Ja, so.
Ich habe sogar, falls die Frage kommt, recherchiert. Er hat 50 Credits und davon sind 18 Filme, die in der Gegenwart spielen. Und der Rest halt sind so Period Pieces.
Ja, dieser Jet Li auch, diese Once Upon a Time in China, ne, was er gemacht hat in Hollywood. Das, was du sagst, ne, das ist ja diese Wong Fei-Hung-Legende, ne, die ja weit über 100 Mal verfilmt wurde. Ne? Das ist ja so einer der Dinger, so, die mithalten. Und da ist er ja groß geworden. Ne? Sind schon, ich kann auch verstehen, dass man die nicht so geil findet. Egal, jetzt weiter. Ich bin gespannt.
Ja, alles gut. Ja, und das ist halt ein Film, weil er in der Gegenwart spielt, der mich schon sehr früh dann halt begeistert hat. Ich als alter Hongkong-Action-Fan bin da natürlich sofort Feuer und Flamme gewesen. Ne? Also hast dann halt Jet Li, der Allen spielt. Das ist ein Bodyguard. Du hast am Anfang dann so eine wilde Schießerei, mitten in so einer in so einer Einkaufsstraße, ganz viele Leute, die dann blutig erschossen werden, und dann wird da ein VIP extracted und dann mit ihm weggefahren und alles, und dann macht das
halt Tom, beruhige dich. Extracted.
Eskortiert, der wird dann eskortiert. Und ja, dann stellt sich auf einmal heraus, oh, das war nur eine große Übung. Und dann gibt es erstmal so ein Blablabla, warum hast du das denn so gemacht? Warum hast du deinen Kollegen bedroht? Und dann, ja, es ist das Wichtigste, dass man die Zielperson rausholt, wo du dich dann erstmal schon fragst, okay, da sind blutige Shootouts gewesen und alles. Und da waren so viele Menschen involviert, wie soll das denn bitte eine Übung gewesen sein? So der erste Punkt, wo du so sagst, so aus heutiger Sicht, ja, ne, da wollten sie einfach eine geile Action-Szene machen, deswegen mit Shootout und Blutpacks und so weiter. Aber so, das eigentlich Bullshit. Ne? Also auch vom Scale her, wie groß das alles dann aufgezogen war. Ja, da habe ich mich gefragt, warum die das nicht einfach als normal belassen haben und daraus so eine Übung gemacht haben. Ne? Hm. Wobei ich mich sowieso frage, ob da irgendwas in der Übersetzung verloren gegangen ist. Ich habe dann aber auch nochmal geguckt, wie das bei der amerikanischen Version ist. Und da war es genauso, weil der ist immer... Also am Anfang ist er halt in China und kommt dann nach Hongkong. Und er hat halt einen Militärdress an, wo ich dann dachte, okay, die sagen immer Bodyguards, aber ist das wirklich so eine private Bodyguard-Gruppe oder ist das Vereinigung oder ist das nicht das Militär? Weil das dann irgendwie komisch ist, weil auch die anderen Beschützer nachher in Hongkong sind dann zwei Polizisten und dann er. Und da komme ich aber gleich nochmal zu. Aber nein, ich habe jetzt überall gelesen, dass es tatsächlich ein Bodyguard ist und eben kein Militär. Aber er ist schon militärisch gekleidet, zackig. Mhm. Und dann wechselt die Szenerie. Wir bekommen mit, dass der Bodyguard, also Jet Lis Charakter, dann eine junge Dame beschützen soll. Die hat nämlich einen Mord beobachtet. Und es gab zwei weitere Zeugen, die wurden schon beseitigt. Und deswegen urgent, urgent, urgent soll er die örtliche Polizei jetzt mit entsprechend unterstützen, um diese Michelle zu beschützen. Die ist zusammen mit einem reichen Businessmann, der dann alles in die Wege leiten will, damit sie auch wirklich geschützt wird. Und ja, so kommt dann Jet Li nach Hongkong, der Allen. Und arbeitet dann zusammen mit der Polizei, um diese Frau zu beschützen. Ja, also es ist wieder alles sehr eindimensional. Wer Hongkong-Action-Filme besonders aus den 80er, 90ern kennt, der weiß, wie das dann ist. Du hast einen dicken Polizisten, der natürlich dann so Comic Relief ist, der dann halt eigentlich nichts drauf hat, die ganze Zeit nur wettet und das ganze Geld verzockt und auch mal seine Waffe irgendwie verliert, die dann ein kleiner Junge hat und er sich dann von ihm eine Spielzeugpistole geben lässt und so weiter. Also so ein bisschen Comic Relief an der Stelle, und der Held ist dann natürlich wieder nur der Action bringende super Übertyp. So ein bisschen Bodyguard angehaucht von der Storyline her.
Ach doch.
Also ja. Auch hier, also da haben die sich längere, auf jeden Fall Michelle? Bedient. Und das ist witzig, weil innerhalb der Story ist es dann so, dass die Protagonistin dann halt auch immer als von allen schön bezeichnet wird und dann sagt, ja, und ihr glaubt, ich bin nur mit ihm zusammen wegen des Geldes, aber nein, ich liebe ihn. Und 5 Minuten später gibt es dann so die ersten Spannungen zwischen ihr und dem Bodyguard, und irgendwann sagt sie, ja, ich hab dich nicht in dich verliebt und so, wo du denkst, ey, vor 5 Minuten hast du noch gesagt, du liebst diesen Typen und es geht nicht ums Geld, und jetzt verliebst du dich 2 Szenen später in deinen Bodyguard, okay. sehe ich dann, ich verwerf noch mal alles, die Story ist mega dünn, und ich frage mich, wie ich das früher so schlucken konnte, weil ich da wirklich andauernd saß mit dem Kopf geschüttelt habe. Auch da ist einer, der ist im Sterben, und dann so, oh ja, und die sind so schön und hätte es was mit uns werden können, so einer von den Jungs, der irgendwie mit ihr eigentlich nichts zu tun hat. Und so denkst du, okay. Was? Und dann muss, hat er noch so ein Foto von ihr, was er dann gefunden hat und dann einfach mal eingesteckt hat und dann ist da sein Blut dran und dann unterschreibt sie das quasi nochmal und küsst das Foto mit, ihr, mit dem Blut von dem und gibt ihm das nochmal.
Oh,
und
du denkst, wow.
Alter, weird Scheiße.
Okay.
Für Jet Li-Fans muss man sagen, sind hier wenig, ist wenig von seiner Kampfkunst zu sehen. Also gerade im Showdown kämpft er ein bisschen mehr, ansonsten sind es ja eher Shootouts. Diese sind manchmal stylisch, manchmal nicht so stylisch, weil er dann so ein bisschen auch, ja, so ein bisschen so tänzerisch, also so tänzelt und auch die Waffe komisch hält und so. Aber also als, sagen wir, als Actionfilm kann das schon soweit überzeugen. Es gibt genug Shootouts, da dann auch wieder ein bisschen mit der Logik, weil wir einen Mega-Shootout in einem Kaufhaus haben, wo dann auch irgendwie, also, na, also wir reden hier darüber, dass Geschäftsmann korrupt ist und der ja, also es ist kein großer Gangsterboss, sondern es ist ein Geschäftsmann, der korrupt ist. Und der soll vor Gericht gebracht werden und will halt alle Zeugen beseitigen. Und dann hast du da in dem Kaufhaus auch wieder irgendwie 30, 35 Henchmen, die da erschossen werden. Oder auch so denkst du, okay, was muss das wieder auch an logistischem Aufwand gewesen sein, zu sagen, ja, ich habe hier jetzt irgendwie 30, 40 Mann, die hier ins Kaufhaus kommen, alle voll bewaffnet. Also von der Logik her, also hier kannst du den Strick nehmen. Also das ist wirklich, also wer abschalten kann und sagen kann, ich will einfach so eine geile Zeit haben, ich mag die Hongkong-Filme aus den 80ern, 90ern, der hat hier eine gute Zeit. Jet Li hat wie immer eine gute Präsenz, ein gutes Charisma. Großer Schauspieler war er ja nie so wirklich. Hat ja mehr oder weniger denselben Gesichtsausdruck, aber ich mag halt seine Präsenz und seine Aura. Das hat noch soweit gut funktioniert, aber ja, es war nicht mehr so, wie es mal war, sagen wir so. Und das hat sich leider dann auch in meinen Punkten niedergeschlagen. Regie geführt hat Corey Yoon, den kennt ihr, der hat mit auch am Transporter mitgearbeitet. Beim dritten Transporter war er dann nur Martial Arts Choreograf.
Er hat am Transporter mitgearbeitet.
Karate Tiger war sein erster Choreograf, Film, Drehbuch und Regie. Mhm. Und sein letzter Film war DOA, der ja auch unsäglich gescheitert ist.
Mit Dennis Quaid, das Ding, oder was?
Nee, war doch Dennis Quaid.
Dead or Alive.
Dead or Alive, DOA, nicht, nein, nicht die DOA.
Der heißt auch Dead or Alive.
Ja, eben, die Videospielverfilmung.
Nee, es ist dieser Film mit den Mädels.
Ach so, diese Videospielverfilmung. Ja, okay, der 2000er, Anfang 2000er. Ja,
den mochte ich ja.
2006, genau, und das war sein letzter großer Regie-Credit.
Holly Valance, diese Australierin?
Eric Roberts ist das, der.
Naja, ja, Holly Valance war da, ne, die Sängerin.
Ja, den meinst du, okay.
Genau der.
Ja, ich fand den ja gar nicht schlecht.
Oh Mann, Jamie Presley und so, ja.
Er hat mehr Choreografie gemacht, ne? Also Kampfchoreografie, das kann er, das hat er auch hier wieder auch unter Beweis gestellt. Auch wenn, wie gesagt, das ein bisschen weniger gesät ist und es sind mehr Schießereien, die du hier hast.
Und schauspielerisch hier? So, oder?
Was?
Schauspielerisch so hier?
Schauspielerisch?
Oder schon
so?
Ja, subtil.
Weißt doch, wie die Asiaten sind, immer ein bisschen Overacting und so weiter.
Sage mal.
Ja, ist doch so.
Was ist denn das hier für eine Verallgemeinerung?
Das ist doch so. Das ist doch
Michelle Yeoh ist für einen Oscar nominiert. Oh, was ist denn los mit dir?
Ey. Das ist aber Hollywood, Alter. Das ist kein Hongkong.
Ach so.
Ne? Ich weiß nicht, wie viele Hongkong-Filme ihr geguckt habt, aber da ist ja groß, mit großen Gesten, was ich jetzt hier auch gerade wieder mache, und großen Gesichtsausdrücken, gerade in den 80ern und 90ern. Natürlich hat sich jetzt alles ein bisschen verändert.
Ja, jetzt bist du aber nur in einem Genre unterwegs.
Guck dir Infernal Affairs an und alles und das ganze südkoreanische Kino, hat es dann natürlich nicht mehr so gemacht, aber das ganze Hongkong-Kino der 80er und 90er, so wie der ja hier auch mit reinfällt, waren genau das. Immer Overacting und überdreht. Guckt rein, dann werdet ihr es sehen. Sah 2020 übrigens nicht mehr auf dem Index. Der Film war bis 2020 indiziert. Das müssten die 25 Jahre dann auch gewesen sein.
Weißt du warum?
Wo man nicht mehr auf dem Index ist?
Nein, warum der überhaupt auf dem Index gelandet ist, weil das, was du jetzt bisher erzählt hast, klingt jetzt nicht...
Nein, das sind nur ein paar blutige Schießereien, aber das war damals im Endeffekt Usus. Also die meisten von den Filmen, die ich damals auch gerne gesuchtet habe, die sind dann auf dem Index gewesen und dann guckst du dir die an und fragst dich, warum. Mhm. Weil die alle irgendwie, ja, da sind ein paar blutige Shootouts, aber das war's. Ne? Also das mochte die Bundesprüfstelle damals halt wirklich nicht. Okay. Die ganzen Wus waren ja auch indiziert.
Wirklich?
Und gekürzt. Also gerade die ganzen Hongkong-Wus, die waren ja damals richtig gekattet.
Ja, aber das ist doch gerade so verherrlichende Gewalt, ist so schön gemachte Gewalt.
Ja, eben.
Genau, so stilisiert und so, klar.
Gerade bei sowas Hardboiled und so, die waren
Killer und Hardboiled und so, wirklich, die waren auch auf dem
Ja, die waren alle indiziert, alle.
Okay, krass.
Und dann gab es da irgendwelche runtergecutteten 16er-Fassungen, wo aber auch eine halbe Stunde gefehlt hat und so. Also außer jetzt beim ersten A Better Tomorrow. Da haben sie nur ein bisschen gecuttet, aber auch eine Schlägerei. Ich weiß nicht, ob ihr A Better Tomorrow vor Augen habt. Mhm. Da wird ja Scheuern Fett einmal so zusammengeschlagen und die haben sie auch komplett gecuttet. Und ich meine, ja, am Ende fließt ihnen da richtig Blut raus, aber die war auch nicht schlimm. Also die haben halt damals ein bisschen mehr die Schere angesetzt, gerade wenn es dann auch so eine Hongkong-Action-Filme war. Okay. Vielleicht, was du sagst, Alessandro, dass ja auch stilisierte Gewalt war und so zelebrierte Gewalt ja auch.
Und deswegen dachte ich gerade auch, den magst du, denn deswegen mochte ich den zum Beispiel damals als Mega Jet Li-Fan und überhaupt ganze Martial Arts-Dinger, ne? Mochte ich den nicht so, weil der halt so mehr so Schießereien macht. Ich wollte Jet Li kämpfen sehen. Und dann macht er halt so ein bisschen diesen John Woo-Style, ne? Den du ja, also, ne, wer mag den nicht, aber was dir auch gefällt, dass du deswegen mögen tust. Und dann weiß ich noch, genau am Ende wird es, da gibt es wieder diesen typischen Endkampf und so, da wird dann mehr gekämpft und so, ne? Was haben wir wie ein kleines Kind gefreut, fast vorgespult, so ungefähr gefühlt. aber der ist auch super lang her. Ich könnte jetzt auch nicht Punkte geben oder so. Aber
ja, das mein Problem ist halt, dass ich jetzt wirklich dieses, wenn das wirklich ganz, ganz dünn von der Story ist, das macht mir nicht mehr so viel Spaß. Also ich habe dann noch extra Props, die es natürlich gibt, auch die es hier wieder gibt, auch wenn ich punktemäßig abstrafen musste. Aber ich habe da nicht mehr so viel Spaß dran, wenn das halt zu flach ist, so wie damals mit Leon, den ich dann damals mitgebracht hatte.
Wo du schon krassen Wortwitz gebracht hast bei der Leon-Einführung, deswegen zieht sich durch, ja.
Ja, true. Aber danach kam ja Leon der Profi. Also das war ja dann
im Endeffekt. Das war die Überleitung.
Also ja, geht so spaßtechnisch, aber das sehen ja auch die anderen User anders. IMDb sind wir nämlich bei 6,4 Punkten. Jetzt wird's interessant, deswegen nochmal Props an euch, dass ihr das geändert habt mit der Rotten Tomatoes Bewertung, weil ich will hier nochmal beides zeigen, weil das nämlich hier das ist, was ihr schon oft gesagt habt, verwirrend. Mhm. Tomato Meter, Critics 71%, Audience 67%. Wenn man das aber in Punkten ausrechnet, sind das bei den Kritikern nur 5,5. Wo ich dachte, wow. Und zuerst habe ich mich gefragt, geht das überhaupt?
Ja, also, bei 71% gelandet, ey, krass.
Weil normalerweise ist es doch so, dass du, ich glaube, ab 6,5
ist es ja. Ja, 6,5 ist die Grenze,
ja. Und dann, wie kannst du bei 5,5 mit 71 landen? Das fand ich ein bisschen strange.
Ja.
Hab's mir auch dreimal angeguckt, weil ich das irgendwie nicht glauben konnte. Und die Audience ist bei 3,7, obwohl dort von 5 dann, obwohl dort nur eine 67%ige Empfehlung aufgelistet ist.
Seltsam.
Und du hast nicht vertauscht die Zahlen, ne?
Nein. Ich hab dreimal geguckt. Und es ist aber auch so, dass du bei der Audience über 10.000 Bewertungen hattest. Also der ist schon, der hat schon seine Fangemeinde. Fangemeinde sieht man dadurch. Mhm. Letterboxd ist er bei einer 3,1.
Mhm. Roadhouse.
Okay. Family Guy. Roadhouse. Sehr geil.
Alright.
Aber wenn ihr jetzt hier nochmal ein bisschen euren Gehirnschmalz anstrengt, hole ich nochmal ganz kurz was, weil ich wollte euch noch eine Sache vorlesen. Die habe ich aber eine Sekunde bitte.
Ja, okay,
könnt ihr so lange über mich lästern, bitte.
Ja, was haltet ihr? Jet Li oder Jackie Chan? Wer hat die bessere Karriere in Amerika durchgestartet?
In Amerika?
Westlich von Hongkong halt.
Ja, Jackie Chan ist halt schon größer.
Ich habe gelogen. Ja,
ich würde sagen, Jet Li filmisch gesehen. Warst du es gelogen?
Ja, ich habe 2 Sekunden gebraucht.
Ach so.
Meine Frau findet es gut, wenn ich so rum falsch liege, aber nein. So, ich habe hier nämlich die DVD. Und das ist ja so ein WQF-Ding, dass wir mal einen Klappentext vorlesen. Und der ist hier so kacke und so falsch, das wollte ich euch nicht vorenthalten. Und deswegen, bitte spitzen mal eure Ohren. Naja, für viele Fans ist Bodyguard von Peking einer der besten, wenn nicht sogar der beste Jet-Li-Film aller Zeiten. Jetzt kommt es wieder auch grammatikalisch ganz schön. Einem der wenigen Jetztzeitfilme zeigt er ungewohnt harte und realistische Fights, furios inszenierte Action-Szenen und atemberaubende Kampftechniken, die jene am Band ziehen. Michelle, Christy Chung, ist die einzige Zeugin eines brutalen Mordes. Als sich ein Profikiller an ihre Fersen heftet, soll Alan Jet Li, ein kampferprobter Fighter, ihren Schutz übernehmen. Er verfolgt jeden ihrer Schritte und hält schützend seine Hand über ihr Leben. Mit seinem todesmutigen Einsatz kann er Michelles Leben retten. Beim zweiten Anschlag auf seinen Schützling wird Alan um ein Haar von den Killern überrumpelt. Diesen Fehler kann er sich nicht verzeihen. Voller Wut verwandelt er sich in einen unerbittlichen Bodyguard, der nur noch eins kennt, Rache. Also er ist von Anfang an Bodyguard, warum da jetzt irgendwas steht, dass er...
Unerbittlichen Bodyguard.
Ja, vor allem, da steht ja, er sei kein Bodyguard, sondern er ist ein Fighter, also ganz bescheuert. Ach ja, wen man noch kennen könnte, tatsächlich ist da noch der Darsteller von Seraph aus Matrix, also hier Reloaded and Revolutions. Mhm. Der spielt den... sagen wir mal so ein Random Killer, das ist ganz witzig, das muss ich noch kurz erwähnen, bevor ihr dann nochmal die Punkte ratet. Und zwar ist es so, dass in dieser Kaufhausschießerei, da werden ja ganz viele random Dudes umgebracht. Und dann geht dann einer zu einem, der da liegt, und dann siehst du auch mal eine Flashback-Szene, dass er ihn irgendwie in irgendeinem Krieg irgendwo gerettet hat und dann gesagt hat, wenn irgendeiner auf dich schießt, werde ich ihn töten. Und deswegen heftet sich dieser Typ jetzt an Jet Li, weil er diesen Typen getötet hat. Einfach nochmal so ein
okay. Ja,
Story-Kniff, wie auch immer. Und dann geht es ihm auch nicht mehr ums Geld. Es geht ihm nur darum, den fertig zu machen, weil der seinen Bruder oder was auch immer umgebracht hat. Die haben ja früher immer Bruder gesagt.
Echt? So, da möchte gerne Jobu-Dramatik und so, ja, die und aus auch, dem tiefsten und, freundschaftsmäßig kommt. So, ne?
Ja, auch noch voll schlecht, weil das kommt dann so irgendwo her, ne, wo du so denkst, so, und dann auch mit so einem Flashback, wo ich so denke, den kein Mensch braucht. Weil ne, dann schießt da einer, er rettet ihn. Oh, du hast mich gerettet. Ich werde für immer deiner Schuld stehen. Wenn dich einer jemals auf dich schießen wird, ich werde ihn töten.
Okay. Aber du, es klingt fast ein bisschen so, als wäre dieses Absurde dann doch wieder auch ein bisschen unterhaltsam.
Ja, doch, das ist es definitiv. Ja, okay. Nur ich kann ihn nicht mehr so feiern, wie ich ihn früher gefeiert hat und wie er noch in meiner Erinnerung war. Ja,
bei vielen Filmen, also, die man da inzwischen klar, gesehen hat.
Genau, also nicht zu sehr abstrafen, jetzt gleich punktetechnisch, ja, ja. Aber
man kann es halt nicht mehr so ernst nehmen. So, ja.
okay,
wie ich ihn vorher gesehen habe. Mhm. Weil ich habe ihn schon relativ hoch angesiedelt gehabt und da ist er dann leider nicht mehr.
Ja. Jetzt habt ihr beide ja viele von diesen Martial Arts Filmen gesehen und so. Vielleicht könnt ihr mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, weil wir hatten ja wieder so eine 20er-Losziehung, wo wir mal wieder so verschiedene Lose gezogen haben, die wir dann im Laufe der nächsten Monate dann durcharbeiten. Und Lee hat Karate Tiger 4 gezogen von Amco. Ja, ich habe jetzt den ersten und den zweiten gesehen. Was ist denn das Besondere am vierten Teil? Ist da, keine Ahnung.
Das war Eric Roberts oder nicht? Das ist nicht Best of the Best?
Ich weiß es nicht.
Ja,
ich
ist
weiß
Best of the Best. Warriors.
Okay. Ja, ist der erste Best of the Best?
Ja, ich glaube, ich meine, der Karate Tiger 4 ist der erste Best of the Best.
Was heißt das Best of the Best?
Denke ich auch. Der heißt
das ist cool.
Der Film, ja, also, Film heißt so.
Karate Tiger ist ja nur in Deutschland so eine Benennung
ja.
gewesen.
Da gab's, den gab es noch nie richtig, ja.
Genau.
Und der ist
ja nur Treatness.
Der ist trashy, oder?
Der heißt eigentlich Best of the Best.
Nee, okay. Der ist eigentlich ganz gut produzierte Hollywood, so richtig mit Turnier und so, so ein bisschen Karate-Kid-mäßig, die trainieren und so, so eine Amerika-Gruppe gegen, keine Ahnung, was, wahrscheinlich Südkorea, Japan, irgendwas.
Kann man machen, ja.
Weiß ich schon nicht mehr. Ja, der ist auf jeden Fall cool.
Okay. Hey, du hast ja Chris Penn als Kämpfer, Alter.
Ja, den hast du auch so witzig, okay. Alter.
Wirklich, Chris Penn.
Aber der kämpft kaum und so, die Choreografie, ja, man sieht da nichts und so. Ne? Der macht immer seine Hebel so einmal über die Schulter und so, weißt du, so dumme Sachen und so,
ja, die man immer gut faken drauf. Kann.
Aber Eric Roberts bringt das gut, Alter. Deswegen ist er auch sogar bei Dead or Alive als Bösewicht und so in seinem Bademantel. Also schon geil, Alter.
Na, ja.
Timo noch.
Gut. Jetzt raten wir.
Alles andere darf anfangen.
Ich darf anfangen? Keine Ahnung, Alter. 6,5?
Ich sag 6.
Ja, gut. Das ist mein Spektrum. Zwischen 6 und 6,5 gehe ich auch davon aus, aber ich nehme die 6,5.
Ich habe ja gesagt, ich gebe trotzdem noch die Props. Das sind 7 immer noch.
7 noch? Okay.
Oh. Aber es waren vorher 9. Deswegen bin ich da schon ganz schön runtergegangen.
Ja, bei Hakan ist es eh schon immer ein bisschen niedriger so, ne? Also richtig. Das nicht heißt, der Film ist schlecht oder so, aber deswegen war das eigentlich schon alles so. Aber
ja, das 6 wäre auch, so wie gesagt, ich habe da die 6 auch in Anbetracht gezogen insofern.
Du hättest mehr als Kind erzählen sollen, wie du denn damals fandest und wie du abgehst. Ja. Hätten wir das gechatzt, so, oder wie du denn das erstmal gesehen hast und yeah, wow.
Beim nächsten Mal.
Bisschen Schadensbegrenzung bei mir.
Ja, aber cool. Ja, ist ja voll das witzige Ding und so. Ich muss den, jetzt habe ich auch wieder Bock, den zu sehen. So.
Ich habe noch nie was von dem gehört. Geil. Krass.
Ja, das ist so. Warte, was hast du gesagt, das ist der?
1994.
Aber wir haben ja in. Das ist auch wieder so ein Ding so aus der Erinnerung. Weil wir haben in der Support-Episode reden wir über. Wie heißt der? Der Steven Seagal-Film?
Exit Wounds.
Exit Wounds.
Über Exit Wounds. Und da habe ich während des Films auch gedacht, dass ich Born to Die damals richtig geil fand. Mit Jet Li. Den fand ich damals richtig cool. Ich habe den auch damals im Kino gesehen und meinte so, okay, das ist ein geiler Actionfilm. Aber heute beim Rewatch wäre ich mir nicht, das ist einer der Filme, wo ich nicht meine Hand für ins Feuer legen würde, dass ich da immer noch so geil ist.
Wie mit Romeo Must Die war ja auch so ein Ding. Habe ich damals übelst gefeiert und ich glaube auch nicht, dass der heute noch im gleichen Ausmaß funktioniert.
Ja, Born to Die war echt heftig. Ich hab den mal im Fernsehen mal reingesetzt und dann war da diese Szene, wo Jimmy Anderson den Typen anbaggern soll und dann so richtig schlechtes Schwulen-Shaming, wo ich auch gedacht habe, so Alter, das, boah. Und das habe ich so null in Erinnerung gehabt. Exit Wounds würde mich jetzt auch interessieren, wie ich den finde. Habe ich damals im Kino gesehen und habe den abgefeiert und habe gedacht, geil, Steven Seagal ist zurück. Und dann war das sein letzter Film, der so war. Und dann,
ja, das war
danach so ein
bisschen bergab. Naja.
Danach ging es bergab, stimmt.
Ja, erstmal, ne? Dann mittlerweile schon auch wieder einiges gemacht.
Naja.
Ja, nee, der hat schon weiter die Filme gemacht. Das waren halt alles keine Kinofilme mehr.
Nee, es waren alles halt schlechte Kinofilme. Also, gearbeitet hat er die ganze Zeit.
Ja. Das waren Bruce Willis-Filme so, ne?
Also, ja, genau.
Der hat ja mit DMX hat er 2019 sogar noch einen Film gedreht zusammen. Die haben ja zusammen nochmal irgendwie vor 3 Jahren vor der Kamera gestanden, bevor DMX gestorben ist.
Ja, stimmt. Was? Der war der Gefängnisfilm?
Ich glaube.
Ich weiß nicht. Oh, aber die hatten auch keine gemeinsamen Szenen, sondern es war einfach nur derselbe Film.
Und hast du gesehen, woran der jetzt arbeitet?
Nee.
Alter, der macht Above the Law 2.
Echt?
Nein. Ja? Okay. Alter.
Vielleicht schließt sich da der Kreis. Wir werden sehen. Vielleicht lässt das dann damit auch und dann quasi so erster und letzter Film die gleichen.
Okay. Naja. Den habe ich auch nie gesehen, den ersten.
Ich nehme mich auch nicht, ja.
Okay. Ist auch nicht so cool, obwohl seine 90s-Filme werden ja mehr gefeiert, aber richtig cool ist der auch nicht.
Ja, ich glaube nicht.
Aber weißt du, was ich abgefahren finde? Dass sich John C. Reilly und Steven Seagal ihr Debüt teilen. Also Above the Law ist nämlich auch John C. Reillys Debüt.
Echt, ja. Das
ist total witzig.
Abgefahren.
Total.
Hätte ich niemals gewusst. Ja.
Thug in Bar oder so ja, heißt seine Rolle.
Thug in Bar.
Uncredited auch noch.
Okay.
Beides die Friesen, das stimmt.
Geil.
Ja, genau.
Ja gut, machen wir weiter oder was?
Ja, kommen wir zu unserem gemeinsamen Film für heute.
Yes. Also vielleicht müssen wir an der Stelle mal ankündigen, bevor hier Verwirrung herrscht, dass wir unsere Zweier-Episode, die geplant war, haben wir jetzt geswitcht. Das heißt, wir haben ja letzte Episode angekündigt, dass wir jetzt über No Country for Old Men reden und ihr From 5 to 7 hier Cleo
ja.
für Dennis. Das machen wir dann in der nächsten Episode, weil Hakan Urlaub hatte, haben wir das vorgezogen. Und deswegen sind das jetzt schon zum Beispiel die Auftragsfilme für Februar, den wir jetzt zum Beispiel bringen.
Ah, ja. Also siehst du die Träne in meinem Knopfloch? Also dass ihr extra für mich das umgeswitcht habt, das finde ich
ja,
super.
Das ist, also das ist das erste Mal in unserer Geschichte, dass wir einen Februar-Auftragsfilm praktisch schon im Januar bringen. Das ist auf jeden Fall neu. Insofern nicht, dass sich da welche wundern. Also No Country for Old Men.
Oder lässt euch nicht mehr so auf dem hinter eurem Rücken. Nee, das lasse ich jetzt sein. Alles gut.
Das ist nett. Nee, Tradition muss man wahren. Insofern macht das ruhig. Wir machen das bei euch auch.
Ja,
wir lassen dann auch jeden Tag über euch.
Ja, ich bin sehr gespannt, wie ihr den alle gefunden habt.
Oh, ich auch. Tierisch gespannt.
Ich auch.
Tierisch.
Das wird eine spannende Rezension. Wir reden über Brimstone, erlöse uns von dem Bösen und eins kann ich schon mal foreshadowen, also der ist schon eine ganze Weile auf meiner Watchlist, ziemlich weit oben und ich habe mir den noch blind gekauft als Blu-ray und habe mir den ins Regal gestellt.
Ja,
ich habe auch den Trailer irgendwann gesehen und meinte so, okay, das sieht super interessant aus, muss ich haben. Und Guy Pearce in Western hat ja bei Proposition bei mir schon für 10 Punkte gesorgt. Insofern war ich sehr froh über diesen Auftragsfilm und deswegen bin ich gespannt, wie der bei euch ankam.
Mhm.
Also Regisseur und Drehbuch und Martin Kolhoven, das ist eine holländische Produktion, können wir an der Stelle erwähnen. Der Typ hat auch primär holländische Projekte gemacht, die mir nichts sagen. Und das ist mal so ein internationales Ding, was er auf die Beine gestellt hat. War das bei euch eine Erstsichtung?
Ja, bei mir.
Bei dir eine Erstsichtung?
Bei mir nicht, nee.
Du kanntest den schon? Ja, stimmt,
2020 ja. oder so habe ich den gesehen, Anfang 2020, glaube ich.
Stimmt, ja, ich habe deinen kurzen Text bei Letterboxd habe ich noch gesehen.
Boah, das ist so cringe, wenn ich das selber lese, was ich manchmal geschrieben habe und so, ne? Dann
nee, war gut, aber. Echt,
ja, okay. Ja, ja.
Hat schon ins Schwarze schon getroffen. Du hast dann irgendwie geschrieben, so teuflische Darstellungen und bla, und wie böse kann man sein? Fand ich gut. Passt schon.
Okay, danke.
Du hast den ja ausgewählt aus unserem Portfolio für Februar, Hakan. Wie kommt's?
Ja, also ihr habt da einige tolle Filme auf der Liste gehabt, muss ich sagen. Mhm. Aber Brimstone ist auch ein Film, den ich länger auf der Watchlist habe. Ich glaube, der ist auch immer wieder mal rumgeflogen. Bei anderen Filmseiten hat man den gesehen und alles. Und das Witzige ist, der ist ganz anders, als ich ihn erwartet habe. Ich habe da ganz andere, ich hab da auch viel mehr Horrorelemente drin gehabt, also Horror. In meinem geistigen Auge. Und viel mehr auch von diesem Schneesetting, was da ist. Also ich hab mir einen ganz anderen Film darunter vorgestellt. Mhm. Deswegen war das sehr interessant, wie sich das dann alles hierher verhält. Und ich bin super froh, dass ich den jetzt mit euch für euch da gucken durfte.
Cool. Und jetzt besprechen wir den zu viert.
Mhm.
Cool.
Wer möchte erzählen, was hier geht?
Alessandro kann immer Storys gut zusammenfassen.
Ich wusste es, Alter. Es ist schlimmer als in der Schule. Man wartet zwar nicht dran.
bitte nicht mich.
Markus ist ja auch großer Fan von dir. Insofern fass du mal ruhig die Story zusammen. Ja.
Ach,
was hat er gesagt? Du bist der krasseste Transfer seitdem Ronaldo irgendwie gewechselt ist oder so. Dein Transfer zu Wir quatschen über Filme hat er
ja,
auch so eine
stimmt, Rezension. Stimmt, hat er in der Rezension hier in seiner iTunes-Bewertung geschrieben.
Das war Markus. Insofern ist Fan von uns allen. Also. Ja. Raus.
Ja. Liebe Grüße.
Schöne
Grüße.
Ich bin abgeschoben nach Arabien jetzt hier. Was soll da los
sein? So ja, und du zu WQF, ne?
Das ist ja gleich.
Ist doch Transfer des Jahrhunderts.
Ja, auf jeden Fall. Okay, ich versuche mich konzentrieren. Also.
Es klingt jetzt so, als wäre WQÜF das Saudi-Arabiens der Podcast-Landschaft.
Alter. Genau das. Alles
klar. So, ihr macht das, was niemanden interessiert, ey.
Aber gar nicht so schlecht, Alter.
Hier, WQÜF ist
der Inbegriff eines Menschen, der es in seinem Leben zu nichts gebracht hat.
Ja, das ist jetzt so.
Das sind so. Oh, fuck, ey. Die Handlung, Brimstone.
Ja, Brimstone. Wir haben Liz. Fängt das überhaupt so an? Das hat jetzt so viele Zeitsprünge. Ich konzentriere mich. Also Liz ist am Start. Wir sehen so, die kann nicht labern. Die ist stumm. Hat eine Tochter. Eine kleine, ich würde sagen 8 Jahre oder so. Sowas in der Richtung bis 10 oder so. Dann hat sie noch einen Sohn, der aber von ihrem angeheirateten Mann ist. Also nicht, also Ziehmutter quasi. Das Kind ist aber von den beiden. Und die leben da, wie das so ist, draußen Scheune. Style irgendwie so, ne? So auf dem Land. Ist halt Western, ist halt... Ne?
Also ist ja noch eloquenter als sonst. Scheune. Was ist da los?
Die leben draußen.
Wie das halt so ist.
Scheune.
Draußen. Scheune. Roadhouse. Ja, original. Sorry, aber Dalton, Alter, so, weißt du Bescheid.
Er schmeißt einfach nur...
Der lebt auch draußen.
Das
Scheune.
Passt super.
Er schmeißt einfach nur einzelne Worte rein, Alter.
Wieso gehst du so nie bei uns ab? Immer nur bei anderen. Bei mir gehst du nie so ab. Alter. Bei mir gehst du nie so
ab. Es ist halt so geil, dass es bisher auch echt fast Roadhouse sein könnte.
Da kann ja Liz besser Sätze formulieren als er am Anfang des Films, Alter.
Das ist so Cowboy-Zeit, ne? So 19. Jahrhundert.
Cowboy-Zeit.
Das ist doch so lustig, oder? Was denn hast du gesagt?
Was? Welches Jahr es ist?
So 1900 irgendwas.
Naja,
also nein,
das wurde schon gesagt, es wird ja ein bisschen gesprungen, deswegen.
Geht schon wieder.
Ja, aber so Ende 19. Jahrhundert erzählt das, so Mitte bis 19. Jahrhundert, so. Ende. Wow. Also, ja.
Es ist übrigens ein ernster Film, über den wir hier sprechen. Und
ja, das sind ja manchmal die lustigsten.
Ich weiß mal, ich muss gerade überlegen, was da passiert, Alter. Warte mal, ich hab den ja gesehen. Vor 2 Jahren, 3 Jahren.
Ach, du hast den nicht nochmal neu geguckt?
Doch, hab ich. Aber ich wusste gar nichts mehr.
Ja, gut, aber
merkt man gar nicht.
Nein, Alter, ich wusste noch richtig, was in mir gemacht ist. Und ich so,
da ist er wieder. Classic, alles andere.
Ohne Scheiße. Aber immer Schiss, dass hier ein Rudel Hunde reinkommt.
Hakers Blick gerade so, oh, den habe ich zu dem Podcast geholt. Ja. Was habe ich getan? Ich meine,
das ist neuer Fahrer-Hebamme.
Neue Pfarrer-Hebamme.
Kirche, Reverend.
Ja.
Ja, so. Sie ist, siehst du, wie er immer presst und so? Deswegen weiß ich gar nicht, wie lange ich da bleibe. Hier immer so pressen, drücken, drücken und so, mach mal weiter, hier, Zeit, Zeit. Das ist der neue Michael. So.
Oh, guess, Alter.
Sie
das
ist
war ein Diss.
Hebamme, wie Hakan angedeutet hat, ist da in der Kirche so das A und O ja zu der Zeit sowieso, das reimt sich. Und sieht dann am Start, da ist ein komischer Typ, gespielt von Guy Pearce. Ne? Sie, wie gespielt von unsere Liz hier von Dakota Fanning, ich wollte schon Fanning sagen. Und ist dann ganz überrascht, ohne Wort zu sagen. Witzigerweise.
Dann, kann sie ja nicht.
Oh Mann.
Guy Pearce, aber fragt sich natürlich, Alter, was ist da los? Was ist da? Und dann ist er, erzähl mal ein anderer weiter. Ich habe das schon genug erzählt.
Ja, das ist genug.
Das waren 3 Sätze.
Das ist genau. 5 Minuten. Naja, aber seit 5 Minuten versuche ich den Inhalt zu.
Wir machen
das. Das ist ganz schön krass dafür, dass wir jetzt eigentlich erst in der dritten Szene des Films sind.
Ist okay. Ja, kenne ich ja.
Wir machen das zusammen.
Wie geil, oder? Also es ist doch jetzt wirklich 3. Szene oder so des Films, die Kirche.
Das ist noch relativ früh.
Ja, ja. Mhm. Also weit hat das nicht geschafft.
Also wir merken in der Kirche, dass die beiden eine Vergangenheit haben und dass sie sich schon mal irgendwo gesehen haben, weil... sie wird ruhig und starrt dahin und ist plötzlich angsterfüllt, als sie diesen Reverend da vorne sieht. Insofern siehst du, die beiden haben eine Vergangenheit. Das stimmt schon. Und das wird dann im Laufe des Films auch entblättert, indem wir in der Chronologie auch immer etwas vor- und zurückspringen. In die Vergangenheit und in die Gegenwart. Und das wird mit 4 Kapiteln, glaube ich, unterteilt.
Mhm. Die natürlich auch alle biblische Namen tragen.
Richtig, die tragen biblische Namen und da wird das Ganze ein bisschen aufgeblättert. Insofern müssen wir mal gucken, wie weit wir jetzt erzählen. Weil unter anderem geht es auch in die Story rein, in die Vergangenheit, als sie zum Beispiel noch sprechen konnte, als sie ein junges Mädchen war. Und da dann wiederum von, wie heißt die Kleine? Von Emilia Jones gespielt wird, die auch in Coda zum Beispiel auch die Hauptrolle spielt später.
Ja.
Die spielt dann praktisch die junge Dakota Fanning, wo sie halt noch sprechen konnte und wie es dazu gekommen ist, dass sie letztendlich auch ihre Zunge verloren hat. Und da wird es ein bisschen aufgeblättert, wie wir dann in die Gegenwart gekommen sind und woher sich auch die beiden kennen, der Reverend und sie.
Na, stimmt, ist tricky. Mit wie weit kann man hier erzählen?
Ja, dadurch, dass das so ein bisschen die Zeitebene wechselt und so.
Ja, eben eigentlich müsste man in einem anderen Kapitel anfangen und da bis zum gewissen Punkt erzählen.
Ja.
Weil das erste ist ja, wie wir schon gesagt haben, chronologisch nicht am Anfang.
Aber es ist halt schon interessant, dass es so inszeniert ist. Dass es teilweise ein bisschen vor und zurück springt und du dann erfährst, ach so, okay, deswegen ist das und das und deswegen kennen die sich daher und daher und finde ich schon ganz gut.
Ja, ich finde es eher nicht gut.
Okay.
Also jetzt mal explizit dieses Verschachteln der Timeline, das finde ich tatsächlich recht unnötig.
Mhm. Aber hier ist also ja zum Beispiel ein Beispiel von einer Anfangsszene, die ja praktisch das Finale vorläutet, wo du aber nicht weißt, was passiert.
Mhm.
Weil die ist ja wiederum, du hast ja bei manchen Filmen, hatten wir hier bei Lone Survivor und so.
Ja, nee, so einer ist der nicht, dass der das hier das Ende vorwegnimmt.
Dass der zwar das Ende irgendwie zeigt, aber nicht so, dass du es jetzt zuordnen könntest oder nicht so, dass du jetzt weißt, was da genau explizit passiert.
Mhm. Ja, ich glaube, da kommen wir später eh noch zu.
Ja.
Aber meinst du, der Film wäre interessanter gewesen, wenn du von Anfang an chronologisch gewusst hättest, wie es ist? Also fragst du dich ja, wie ist die Konstellation, warum ist das so? Ich meine, dass sie das Mädchen ist, das ist, glaube ich, jedem sofort klar gewesen. Aber das ist ja auch nicht das, was sie verstecken wollten, sondern natürlich diese ganzen anderen Konstellationen. Und gerade das fand ich so interessant, dass es dann halt so gewählt wurde. Und
Nee, ich finde es unnötig, die Verschachtelung.
Okay. Also gerade diese Szene, wo sie ihn ja erblickt und so, da fragst du dich ja, okay, was ging da ab? Und die würde ja dann praktisch komplett verpuffen, wenn du das chronologisch erzählen würdest. Da hättest du ja diesen Moment nicht, dass du dich fragst, woher kennen die sich, was da los?
Ja. Wie war und das auch im Saloon das Ding dann halt, ne? So von wegen, ja, wie
ich,
ist
ich
das
sag ja nicht, dass das gar keine Wirkung hat. Ich find's nur auf den ganzen Film gesehen, rückwirkend, unnötig, die Verschachtelung, weil in meinen Augen verliert er sich da ein bisschen. Aber das eben, da kommen wir noch zu. Ich würde erstmal sagen, wie weit erzählen wir noch von der Handlung? Ist eben wirklich ein bisschen tricky jetzt.
Gute Frage.
Also natürlich kann man sagen, der Reverend ist hier der Antagonist.
Ja.
Und der ist ein ausgesprochener Wichser, dementsprechend bedrohlich. Und unsere Hauptfigur versucht natürlich irgendwie von dem davon zu kommen.
Der ist definitiv der Antichrist, ja.
Ja.
Und anfangs wunderst du dich halt, weil er sie ja noch beschützt vor diesem Vater, dessen Kind sie dann halt... Also als Hebamme dann natürlich musst du sich ja dafür entscheiden, überlebt das Kind oder überlebt die Mutter?
Mhm.
Und sie hat sich für die Mutter entschieden.
Ja.
Und der greift die ja an und da ist der Reverend ja noch so, dass er sich schützend zwischen sie stellt.
Mhm.
Und du jetzt zuerst denkst ja, okay, der scheint wohl nicht ganz so scheiße zu sein und dann dreht sich das ja alles und wir wissen ja auch, warum
er das macht. Na gut, ein paar Minuten später weiter isoliert er sie in der Scheune.
Ja.
Und kommt dann ihrer Tochter zu nahe, weißt du, und sie muss halt durch die Scheune beobachten, halt, wie er so die Tochter so streichelt und zu ihr irgendwas sagt und die auf den Arm nimmt und so, wo du denkst, Alter, okay, krass.
Mhm.
Insofern, spätestens da ging er davon aus, dass der definitiv nichts Gutes im Schilde führt.
Ja.
Also, krasse Performance von Guy Pearce, wie ich finde.
Auf jeden Fall.
Der spielt hier wirklich, der spielt hier den Antagonisten mal wirklich finster. Und, naja, und letztendlich ist es, also ich will mich mal aus dem Fenster wagen und will mal sagen, so das ist einer, weil ich weiß, dass du viele von diesem Film kritisiert hast, Lee, weil es wird natürlich gezeigt, dass das ein hartes Leben damals war und alles aus dieser Perspektive um Liz und wie sie letztendlich aufgezogen ist, da sind ja kaum Lichtblicke, da ist ja kaum irgendwas passiert, wo du sagst, das ist jetzt hier ein schöner Moment, sondern es geht ja wirklich nur, ist ja nur eine Abwärtsspirale die ganze Zeit, ihr ganzes Leben.
Mhm.
Und das ist ja so dieses, man kann das so ein bisschen als diesen Torture-Porn betrachten, weißt du? Mhm. Weil ja nur, das ist so dieser Elends-Porno, du siehst ja eigentlich nur Scheiße an diesem Film.
Ja.
Und man könnte dann gewillt sein, dass es einer von den Filmen ist, wo man sich am Ende fragt, warum habe ich mir das jetzt angeguckt? So,
weißt du, ja, so? Aber so ganz ja auch nicht. Ich meine, sie hat ja ein Kind und also oder zwei Kinder und um die kümmert sie sich ja auch und das sind ja so ihre Lichtblicke und also sie ist ja nicht ganz verloren, aber ja, klar, natürlich zu 90% schon, ne? Also es ist schon, also Elends-Porno Deluxe, würde ich sagen. Also, was mich ein bisschen gestört hat, muss ich sagen, ist, dass da so eine Schwarzmaler oder Schwarz- und Weißmalerei ist, irgendwie fast alle Männer sind schlecht, aber dafür waren alle Frauen gut. Zum Beispiel da im Hurenhaus, ne? Da habe ich auch gedacht, oh, da gibt es bestimmt jetzt auch irgendwelche Stutenbissigkeiten, weil sie ist jung, kommt da hin und so und alle sind trotzdem nett und beschützen, halten die Schützen die Hand über sie. Das war mir dann ein bisschen sehr Schwarz-Weiß-Malerei, ne? Dass alle Frauen dann auf einmal gut sind, weil da hätte ich mir auch gewünscht, dass sie da ein bisschen Ambivalenz reingebracht hätten, zu sagen, okay, da die eine oder andere ist auch jetzt neidisch auf sie oder so, da versucht sie dann da auch irgendwie zu schikanieren oder so, aber da sind ja dann alle wirklich so, ja, ziehen an einem Strang.
Na, am Anfang wurde sie doch ein bisschen gemobbt am ersten Tag, da hat man doch einen Spruch hier gedrückt und so. Und auf der Männerseite gab es ja jetzt auch den einen oder anderen Charakter, der jetzt nicht böse ist.
Ja, ich meinte jetzt immer, wenn es um Gewalt geht, ne? Also wenn es zu Gewalt kommt, dann ist es so, dass das halt so ein bisschen schwarz-weiß für mich war.
Ja, okay. Können wir vielleicht erwähnen an dieser Stelle auch ein bekanntes Gesicht? Der Typ, der den Filialleiter da von dem Puff spielt, von dem Saloon. Paul Anderson von den Peaky Blinders, der Arthur spielt, den Bruder von Cillian Murphy, von Michael Shelby. Und der spielt den Typen, und im Puff haben wir sogar Schweizer Beteiligung hier mit Carla Juri.
Stimmt.
Auch noch zu erwähnen, das ist die Dame aus Feuchtgebiet. Ja, also gut besetzt. Emilia Jones, Dakota Fanning, Guy Pearce, Paul Anderson. Und dann haben wir noch Game of Thrones Beteiligung auch noch in zwei kleinen Rollen. Also was heißt kleine Rollen? Kit Harington spielt mit und Carys van Houten.
Mhm.
Ganz guter Cast.
Ja. Also klar, sie als Holländerin.
Stimmt, ja. Liegt nahe.
Glaube ich, naheliegend, ja. Es war, glaube ich, auch nicht der erste Film, den sie mit ihm gedreht hat, ne?
Nee, und war insgesamt vom Boxoffice der zweit erfolgreichste Film kommerziell gesehen aus Holland. Und sie hat in dem erfolgreichsten Film hat sie auch mitgespielt.
Mhm.
Sie spielt in beiden Filmen mit, finde ich auch abgefahren.
Ja gut, das ist hier eben ein bisschen... Teuerste, ne? Das auch.
Teuerste holländische Film, ja.
Ja.
Da war er auf dem zweiten, ist jetzt aber auf den dritten gerutscht, weil da jetzt noch einer kam, jetzt zwischenzeitlich, der doch teurer ist als der.
Mhm.
Okay.
Das ist schon krass. Aber gut, es ist ein sehr kleines Land, aber wir sprechen hier von einem Budget von 12 Millionen. Das ist schon natürlich noch kein Avatar.
Nee. Und ähnlich wie The Fall, auch der hier nicht erfolgreich, hat 2 Millionen gerade mal eingespielt von den 12.
Naja, das ist aber tatsächlich, das habe ich recherchiert, weil der hatte in den USA ja kein Kino-Release.
Nee, international lief der nicht, ja.
Das heißt, der hat in Holland knapp 2 Millionen gemacht.
Mhm.
Und dann sind es wirklich noch ein paar europäische Länder hier und da, vereinzelt ein paar Kinos. In Russland lief der, meine ich, auch. Aber das meiste von dem Einspiel stammt tatsächlich aus Holland.
Okay.
Der hat über 1,9 Millionen in Holland gemacht.
Ja gut, dann ist natürlich schwierig, dass er das einbringt. Ja, der wurde, glaube ich, da in Amerika so einen Streaming-Vertrag gekriegt, dass er irgendwie auf irgendeinem Streaming-Dienst da direkt vermarktet werden darf.
Oder auf jeden Fall auch so ein Straight-to-Video-Ding.
Mhm. Alessandro, sag mal was. Wie fandst du das Ganze?
Habt ihr schon gesagt, wie ihr den fandet?
Nee.
Nicht hundertprozentig. Wir haben nur gesagt, dass es halt so ein sehr. So ein Elends-Porno ist und dass der sehr pessimistisch ist.
Ah, ja. Ja, das stimmt. Ja. Geil. Also, Lee hat am Anfang gesagt, dass mit den Zeitsprüngen. Ich bin da auch so halb, also ich meine, er sagt ja, es ist unnötig, das heißt ja nicht, dass es schlecht ist. Und das Problem ist, genau die Mitte wäre so vielleicht für mich richtig gewesen, da ist vielleicht ein Zeitsprung zu viel drin. Also es hätte einer gereicht, also doppelt zu verschachteln war ein bisschen übertrieben, weil so auch die Spannung rausgenommen wird irgendwie.
Das
und das eben so rausschmeißt, so leicht. Und dann wird so, okay, eine Spielerei fühlt sich dann an. Und nicht mehr so dieser Sog, den er eigentlich hat, der Film, in seiner Übertriebenheit. Und für mich, er sagt so dieses Pessimistische und so, also für mich ist das ja hier mega überstilisiert. Also ich könnte schwören, da gibt es einen Comic zu, gefühlt. Weißt du, dass der Film so auf einem Comic basiert, weil auch die Bilder manchmal so sind und auch die Figuren so übertrieben gezeichnet, wie unser böser Guy Pearce hier. Motivation ist egal. Ja. Wir haben keine Motivation. Ist aber auch egal in dem Film. Wir wissen, dass es einfach das Urböse quasi, ist alles, was schlecht sein kann, Pädophilie, Gewalt, Hass, Religion in der schlimmsten Form und so, wie sie sein kann und so. Mhm. Und das ist halt geil, einfach so übertrieben so eine Figur zu haben.
Ich finde es tatsächlich nicht egal.
Was die fehlt die Motivation, okay, ne, aber ich meine
das auch, so was du meintest, dass die Charaktere so comichaft gezeichnet sind, das finde ich eben leider nicht egal, ja. Weil der Film versucht ja mehr zu erzählen als jetzt eben.
Findest du? Okay. Ja so habe ich es jetzt nicht so gesehen, weil auch schon also habe ich jetzt gar nicht, gerade auch weil diese ja so blass bleiben und er versucht irgendwie so ein bisschen tricky zu sein und so comichaft die Bilder auch sind. Ich meine, sie kriegt ja das Kind und entscheidet über Leben und Tod innerhalb der Kirche. Das sind auch so die übertriebenen Bilder einfach so, diese billige Metaphorik und so, oder so comic-mäßig. Ne?
Also billig. Aber auch wieder das Ding, das Kind wäre ein Junge gewesen und sie entscheidet sich wieder für die Frau. Also ne, das ist auch wieder dieses männlich-weiblich, was ich hier so oft habe.
Nee, also ja, da klar, hat Hakan ja recht. Der Film versucht feministisch zu sein. Das geht für mich aber leider auch nicht auf.
Nein, das ist halt alles so einfach, wie gesagt, das ist aber trotzdem die Zeit, die damals war. Einfach übertrieben dargestellt und so, ne? Dass du sagst, so wie es halt war, dass eben die Männer waren die Chefs, Religion war der Chef, Frauen konnten eben nur Vögel waren für Dings da, für Kinder und so weiter, ne? Hebammen und hatten das zu tun, was die Männer sagen. Das, was Kapiers halt die ganze Zeit sagt, auch, ne?
Ja, diese eine Stelle mit der Hängung ist auch krass, wo du dann gesehen hast, okay, das ist egal, wie krass du im Recht bist. Es gibt halt die Gesetze und die werden halt vollzogen, so egal.
Ja, aber dadurch, dass der Film eine weibliche POV einnimmt, versucht er eben feministisch zu sein. Und das ist aber wahnsinnig aufgesetzt, weil ich finde, das ist das, glaube ich, was Alessandro meint mit diesem überstilisierten. die Gewaltdarstellung für mich ist hier in dem Film in der Frequenz und der Darstellung wirkt es auf mich, als hätten die einen Ticken zu viel Spaß an der Gewaltdarstellung gehabt.
Wirkung vor Logik, ja.
Wenn die gleichzeitig versuchen, feministisch zu sein, weißt du? Also der verliert sich ein bisschen, in meinen Augen verliert er sich bei dieser Fixierung auf die Gewalt. Mhm. Weil der ja, der versucht ja irgendwie so ein bisschen einen auf soziale Gerechtigkeit zu machen, indem der halt hier diesen feministischen Blickwinkel einnimmt. Aber bei der Fixierung auf die Gewaltdarstellung, die ja primär an Frauen stattfindet, beißt sich da die Katze ein bisschen in den Schwanz, finde ich. Und
ja, aber das ist ja, was ich meine mit diesem Comichaften, was gerade da gut ist, weil ich finde eben so ein bisschen Kill Bill-artig schon fast dann, ne? Dass du sagst, sie übertreiben, ja, ziehen in so eine Anführungsstrichen Helden
ja,
und so.
Ja, hätte ich auch gut gefunden, wenn die eben auf dieses Feminismus-Ding geschissen hätten. Mhm. Also und dadurch ist es gut, für mich halt nichts Halbes, nichts Ganzes.
Okay, aber ich sehe das gar nicht so extrem mit dem Feminismus. Ich denke so, als wäre das so ein, als würde es sagen wir mal immer schon geben und wir haben schon immer coole Filme gehabt mit Frauen und so genauso viel wie von Männern und das ist jetzt halt so eine Pulp-B-Version von unserem Holländer hier, der auch so mehr so Komödien gemacht hat hauptsächlich und Kriegsfilme mit so anderen, okay.
Naja, aber es gibt ja schon immer wieder den Hinweis auf eben die ungerechten Umstände aufgrund der Zeit und der Rolle der Frau, die sie einnehmen musste.
Ja, die ist
erst
natürlich
recht
ein gutes
in diesem
Vehikel.
Religiösen natürlich. Fanatismus nochmal mehr so, die Rolle der Frau ist halt unfassbar beschissen.
Ja, aber nur weil das Thema ist, heißt das ja nicht, dass er sagen will, das ist Feminismus.
Na,
das ist
naja, aber
dafür das Perfektes, ne? Weil du
doch,
sagst, okay,
finde ich
kommt
schon,
da nicht raus,
weil wir den mit. Blickwinkel von der weiblichen Protagonistin, die sehr darunter leidet, dass die Rollenverteilung so ist, wie sie ist, teilen.
Aber es war doch auch die Zeit damals, wo es Frauen schwer hatten.
Ja, wenn man
ja dem widerspreche ich ja überhaupt nicht.
Ja, aber es ist ja trotzdem dann interessanter, pulpiger, ne, why not? Ne?
Der, also, ich sag halt, also für meinen Geschmack kollidiert das ein bisschen. Dieser Versuch, irgendwie einen feministischen Film zu machen,
okay.
In Kombination mit dieser überstilisierten Gewaltdarstellung. Ich hätte das eine oder das andere gut gefunden. In der Kombination finde ich es schwierig, erst recht, weil das, was du vorhin gesagt hast, für mich nämlich auch zutrifft, durch diese für mich eben unnötige Verschachtelung der Timelines, weil ja, ich bin bei dir, vielleicht hätte das mit einem Zeitsprung hätte das gereicht. Durch dieses Hin und Her und dadurch, dass du schon eben vieles weißt von dem, wo wir landen werden, nimmt der einiges an Spannung raus.
Ja, es fühlt sich so ein bisschen so an, als hätten sie das hinterher noch so gedacht, wie können wir da noch ein bisschen mehr reinbringen und wir machen das noch dazu.
Ja, weil für mich zog der sich dadurch nämlich auch immer mehr. So, je länger die Laufzeit wurde, desto mehr dachte ich, boah, es zieht sich, weil ich ja schon weiß auch, wo wir landen werden.
Die haben ja, glaube ich, anfangs haben sie ja dieses Verschachtelte und diese Zeitsprünge haben die ohne diese Kapitel geplant. So sind die da erstmal rangegangen und dann haben die gemerkt, das wird zu verwirrend für den Zuschauer. Man muss da irgendwie so irgendwas dazwischen setzen, dass die wissen, jetzt geht's in die Vergangenheit oder jetzt wird das und das gemacht. Und dadurch kam halt die Idee mit den vier Kapiteln ursprünglich. Also,
okay.
Sonst wäre es wohl ja, zu verwirrend gewesen. Aber ich weiß
für
nicht.
Mich war Dakota Fanning, ich weiß nicht schon wieso, so ein bisschen, die wirkt für mich zum Beispiel nicht so passend in das Setting, so hundertprozentig. Ne? Die sticht ja so stark heraus, soll die vielleicht auch. Da fand ich so, und Emilia Jones habe ich halt vor gerne gesehen.
Ja, die
habe ich schon eher gern gesehen. Das hätte ich sogar fast schon länger gehabt und so, weil die das irgendwie so gut macht. Ich weiß nicht, irgendwie mir gefallen und so. Ne? Ich weiß, ich habe Coda immer noch nicht gesehen. Weiß nicht, was sie noch so drauf hat. Ne? Ja, habe mir gedacht, wenn er Oscar gewonnen hat und so.
Auf jeden Fall. Muss ja nicht sagen.
Muss nichts
ja,
heißen, aber der ist wirklich
ja,
gut.
Guter ja, guter Film ist es dann immer. Also das muss ich schon mindestens sagen. Aber witzig auch, ne, dass sie da das Thema und so, ne?
Mit Zunge ab und dann Coda,
so.
Meinst du?
Stimmt, und jetzt, ne, ist schon witzig. Und am Anfang dachte so, ne, ich habe den ja wieder geguckt und dachte, okay, ich habe mich an nichts mehr erinnert und so. Ne? Dann dachte ich, okay, sie ist stumm und so. Selbst das hatte ich vergessen. Dann dachte ich, okay, jetzt waren sie einen so auf Helden und so, ne? Clint Eastwood, da war ja quasi auch stumm und so. Western, ne? So ein bisschen nur hier und da. Dann dieses Blau mit diesem Kalt und so. Okay, dieses Blau-Grün die ganze Zeit. Wir machen voll trist und irgendwie dann ernst. Aber das war dann doch, das habe ich, glaube ich, beim ersten Mal gucken nicht so ganz wahrgenommen, weil ich noch super früh morgens geguckt habe. Aber dass das eben so, es ist doof gesagt, aber schon irgendwie ein Spaßfilm ist, auch wenn es so heftige Themen hat und so.
Aber die ist aber, also ich muss in einer Hinsicht, ich muss dir widersprechen, ich finde die nicht hier, dass sie sich hier heldenhaft, dass sie heldenhaft inszeniert worden ist, so wie bei Kill Bill, um jetzt mal nochmal dieses Beispiel anzuziehen. Sondern die ist ja schon immer in Panik bei diesen Situationen oder fürchtet dann um sie oder um ihre Tochter oder so.
Ja, aber sie hat schon Eier natürlich, ne?
Ja, aber sie regiert schon manchmal auch so impulsiv und nicht immer klug. Also es ist schon.
Aber Helden habe ich nicht gesagt, das habe ich nicht gesagt, dass sie wieder Helden ist, oder?
Doch.
Auf jeden Fall meinte ich das nicht. So.
Ja, aber es ist schon so eine Art Heldenreise, weil sie natürlich zu dieser harten, toughen Frau wird und das unterstützt
ja,
meine Sichtweise auf diesen feministischen Ansatz hier, weißt du? Dass aber du halt trotz dieser wideren Umstände und der Zeit und der Rolle, die dir gegeben wurde in dieser Zeit, dass du es da halt schaffst, irgendwie eben mit sehr viel Eiern dich zu behaupten. deswegen schon, finde ich, schon.
Ja, aber also wenn wir jetzt im Laufe des Films jetzt noch weiter betrachten, wie es dann, was dann passiert, ist halt die Frage, ob das jetzt so eine Heldenreise ist. Unterm Strich. Ich finde.
Nein, ist es nicht.
Ist es nicht, ja.
Nein, definitiv nicht.
Nee, nee.
Also ich fand es jetzt witzig, euch zu hören, weil für mich hat es voll funktioniert. Also ich fand diese Paarung gut. Auch diese ganze Tristesse in dieser ganzen Thematik. Also es hat mich schon echt ein bisschen mit runtergezogen. Und im Finale habe ich auch echt ein bisschen mit Ton geweint, sag ich immer, wenn ich dann so wirklich so ein bisschen mache. Also es hat mich dann schon, weil das ganze Komplettpaket mir dann so in die Fresse gehauen hat. So,
so hier, warte, so hier? Hast du so geweint?
Also ungefähr. Okay. Also für mich hat es funktioniert, weil dieses Thema, okay, da ist jemand im Recht und trotzdem wird sie gehängt oder Zunge, was auch immer, da alles passiert. Das hat mich total fertig gemacht. Das kann doch nicht sein, die ist doch im Recht. Wieso ist das so?
Ja,
und warum kann der das machen, wie er es kann? Und ja, das kann man natürlich auch ein bisschen so als Elendsporno abtun. Aber es wird ja in, sagen wir mal, klassischen Western so ja gar nicht gezeigt, dass es so krass war. Und ob es so krass war, weiß ich nicht. Da bin ich kein Geschichtsprofessor, dass ich mich da eingelesen habe, wie das da wirklich war, ob das jetzt alles sehr überzeichnet ist oder ob das wirklich so den Realität entspricht, dass wenn du im Hurenhaus da irgendwie, dass du da eine carte blanche hast und machen kannst, was du willst. Mhm. Ich denke eher nicht. Also ich glaube nicht, dass du, ich meine, das Ding ist, wenn du ein Freier bist, dann zahlst du wahrscheinlich einmal. Wenn du aber dann die Ware beschädigst, die ganze Zeit, glaub nicht, dass das der Zuhälter gut fand. Also deswegen würde ich das mal so ein bisschen in Frage stellen. Aber bei mir hat es echt funktioniert. Also bei mir hat es Schleusen geöffnet und Emotionalität auch verursacht.
Ja, vor allen Dingen auch, ich fand diese Konstellation aus Emilia Jones und Dakota Fanning auch gut, weil die beide so eine Unschuld ausgestrahlt haben nach außen. Und deswegen, für mich haben die beide auch gut gepasst in das Setting und da muss ich auch nochmal für mich sagen, fand die beide sehr gut auf jeden Fall. Und mit Guy Pearce hatte ich einen der besten Antagonisten, die ich in den letzten Jahren überhaupt im Film gesehen habe. Und
wow.
Definitiv, also.
Da bin ich nicht, ey.
Der war einfach ein abgrundtief böses Arschloch. Also ich fand den mega.
Was glaubst du, warum der so böse ist?
Ja, weil er sich tatsächlich von Gott berufen fühlt und weil das so ein bisschen so dieser religiöse Wahn ist, dass er der Meinung ist, er muss die Welt halt vom Bösen heilen und er entscheidet halt, was.
Das war eine Fangfrage.
Was gut und böse ist. Und dass wir das umsetzt, ist halt so. Da. Ist halt komplett ohne Mitleid, ist komplett unempathisch. Finde ich halt krass an ihm, dass der so unberechenbar ist.
Ich glaube eher, dass er die Welt sich so dreht, wie, ne, Pippi Longstrumpf-mäßig, wie sie ihm gefällt, weil was er alles machen will und mit welchem Personenkreis, das steht ja nicht in der Bibel, dass es geil ist, dass du da deine Tochter oder deine Enkeltochter.
Aber er biegt so hin.
Ja, genau, aber deswegen, er dreht sich die Welt, wie sie ihm gefällt.
Klar, ja. Passt schon.
Ich finde, dass er sehr berechenbar ist in seiner Art, Konflikte zu lösen.
Wie ist denn das? Ist da eigentlich eine Mystery? Ja, ist eine Mystery-Schwelle drin oder ist das alles geradlinig hier?
Naja, im Genre steht ja Mystery mit drin. Ich habe auch nicht so richtig verstanden, warum das da ist. Man könnte da ein bisschen was reininterpretieren.
Mhm.
Mystery.
Das ist nämlich die Frage, weil wollen wir darauf eingehen oder nicht?
Ja, ich glaube, das würde spoilern. Naja, weil ich weiß, worauf du hinaus willst. Mhm. Ja.
Also, ja.
Nee. Würde ich nicht erwähnen, sagen wir mal so.
Nee, zumal, also für mich würde das nur einmal mehr das bedienen, dass der Film irgendwie zu viel will.
Also das Problem ist auf jeden Fall, das kann man sagen, ohne zu spoilern, dass der Off-Text am Anfang und am Ende, so dieser Rahmen, dass der halt für mich überhaupt nicht funktioniert hat. Gerade am Ende, weil der halt so total drauf konnte, hätte es überhaupt nicht gebraucht in dem Sinne. Da hätten die Bilder eigentlich gereicht.
Mhm.
Das hat mich halt richtig genervt. Also so richtig. Aber sonst, wie gesagt, ja.
Du fandst ihn gut, also, ja? Okay.
Ja, ich finde ihn wirklich gut. Also ich hatte da so richtig, doof gesagt, echt so Spaß dran. Ne? Ich mag auch, ja.
Aber wenn du den Off-Text nicht hast, dann weißt du doch gar nicht, wen du da gerade zusiehst wahrscheinlich, oder?
Doch, das checkt man halt.
Ja, natürlich. Ja, deswegen, I don't know.
Dann machst du ein Bild mehr, hättest du dann gemacht oder so. Hättest du es verstanden, ne? Dich zeigen und so. Ne?
Okay.
Aber ja, dadurch, okay. Dadurch das, was jetzt Lee dann auch die ganze Zeit gesagt hat, macht er sich wieder größer, als er ist, indem er sowas noch sagt. Und so, ich meine, er ist eh schon so in Kapiteln 5 oder so, religiösen Kapiteln da eingeteilt, ne? Was für mich auch mehr so dieses Comichafte aber wieder bedient, ne? Aber durch diesen Rahmen mit dem Off-Erzähler und so, das, ja, egal, da hätte man die Bilder für sich stehen lassen und dann wären sie noch kräftiger, emotionskraftvoller, mäßiger gewesen halt, ne?
ich meine, es gibt geile, ja, Toilettenhaus nur das Bild, ne, mehr sage ich nicht und so. Geiles Bild auch. Das hätte so ein Comic sein können, Strip und so, ne, mega. Also das sind so ein paar Sachen, ey, ich habe mich nachgeguckt, aber gibt's nicht, da hätte es echt einen Comic geben können.
Das mit der Comic-Umsetzung, das habe ich so noch nicht gesehen, aber das finde ich auch.
Ja, ging mir aber auch so beim Gucken, dass ich bei manchen Bildern echt dachte, okay, krass, die haben bestimmt eine Comic-Vorlage.
Ja, auch also, wie die Scheune schon aussieht, ne? Also ich meine, ich habe jetzt nicht viele gesehen oder so und kann sagen, aber die Architektur von der Scheune ist schon geil, so deren die sie haben. Dann die Bilder immer auch, dass jedes Mal so übertrieben mit den biblischen Sachen halt, wie
Alter, die Kamera hat von das oben mit den Schafsleichen, wenn du jetzt bei der Scheune bist, zum Beispiel auch, dass da die ganzen Schafe da abgemetzelt worden sind.
Ja, gibt ja einige Topshots, echt cool.
Ja, die Topshots, genau, immer so hier oben, der Gott guckt zu wegen Religion und so, was er da immer so macht. Dann eben das Inferno hat er gebucht und so, was witzigerweise Guy Pearce und so, ne? Also mehr sage ich jetzt nicht und so. Das sind auch so diese ganzen, der drückt sich ja voll in die Fresse und so, ne? Wie mit der Figur halt auch. Und da in der Hinsicht versucht er ja nichts zu machen. Natürlich ist doof, wenn die sagt, okay, da hätte ich aber mehr gebraucht, ne, als ein Overacting Guy Pearce in ich mache einen auf böse und so und wir machen mal ein bisschen hier noch einen Ritz oder so ins Gesicht. Aber ich hatte da auch voll Spaß dran, also was soll ich sagen? Also, das ist, hat schon so gebockt, weil der auch schnell ist dann trotzdem dem, was er tut und so. Ne? Mich hat echt nur am meisten gestört auf die Texte und dieses einmal zu viel Springen vielleicht.
Ich meine, er geht ja auch 148 Minuten, also dafür, also für mich fühlt er sich nicht so lang an. Also du sagtest ja, der hat ein paar Längen für dich. Boah. Also der war zwar mega lang, aber ich habe die ganze Zeit echt mal Spaß gehabt.
Spaß
hört sich so böse an, ne?
Ja, ja.
Spaß hört sich so böse an, aber mir hat er echt gefallen.
Cool.
Ich habe mir was ganz anderes vorgestellt und der hat für mich delivered.
Okay.
Da bin ich auch einer von denen. Ich fand den kompromisslos und kaum Hoffnung irgendwie in dem ganzen Film und trotzdem war ich unterhalten über diese 2,5 Stunden und fand's gut.
Hast aber du irgendwas zu kritisieren?
Nö.
Okay. Bin dich nochmal nach der Punktevergabe dann.
Nicht.
Aber das Ding ist, aber dass ich mich gar nicht erinnern konnte, null, während ich den Film gucke, bei jedem Plotpoint, nenne ich es jetzt mal, null. Ich wusste auch nicht mehr, was am Ende passiert. Und ey, gar nichts. Das heißt schon wieder so, ne, so, also es ist wirklich mehr so Comic-Spaß für zwischendurch.
Nicht hängen geblieben, ne?
Popcorn,
also, alles vergessen.
Ne, den so mehr so wirklich so, du sagst so Horror-Genre eher so für die Affinen. So sagst du, so, das guckst du dir an und so, weißt du, mit einem Movie-mäßig.
Ja, aber jetzt auch wieder, so wie hast du den gesehen damals so? Weißt du, vielleicht kam es vom Zahnarzt halb betäubt, also nebenbei laufen lassen, keine Ahnung.
Ja, früh morgens hast du doch gesagt, irgendwann früh morgens.
Ja, super früh morgens, ja. 4 Uhr bestimmt oder so.
Alter.
Gerade aufgestanden.
Hätte ich mich auch nicht dran erinnert.
Nee.
An dem Podcast werde ich mich auch nicht erinnern können, nachdem wir ihn aufgenommen haben.
Leute, so früh ist es übrigens nicht, nur dass ihr es wisst.
Ziemlich früh.
Alles relativ.
Für DJ und
das stimmt allerdings, da hast du völlig recht.
Ja, also für mich war es echt ein Ritt. Weil ich fand das am Anfang auch richtig cool.
Hm.
Ich fand, der hat ja diese, ja, man sagt ja so bekloppt, schaurig schöne Momente.
Hm.
Also weil das, dieses Ekelhafte, was der am Anfang ja schon auch direkt etabliert, das ist geil. So, und das fand ich super intriguing, dachte, okay, wie cool. Ich bin sehr gespannt, wie die das aufdröseln.
Ja.
Zumal eben, man merkt ja auch, dass man nicht an den Anfang der Geschichte, am Anfang der Geschichte ist, wenn das losgeht. Gerade weil du ja gesagt hast, man merkt, da gibt es eine Verbindung zwischen den beiden, irgendwas war da.
Mhm.
Aber allein auch da, diese Western-Hommage, wie er inszeniert ist als Figur, dass du super spät erst sein Gesicht siehst. Du siehst ihn ja erst von hinten, dann hast du diesen Topshot und dann dieses Kran-Ding, wie sie runterfahren und dann siehst du erst relativ spät sein Gesicht. Fand ich eine grandiose Einstellung. Also wie er als Charakter eingeführt wird, super geil.
Mhm.
Er ist noch lieber länger so als Schatten gesehen wahrscheinlich, oder? Mehr so als das Böse, was immer so rumher und gar nicht so oft.
War ja so schon genug.
Nee, eben, das war so schon ziemlich geil gemacht, fand ich.
Nicht dann wieder ikonisch zu machen, sondern dass er die ganze Zeit nur, ach, sag geil, erzähl weiter.
Ja, ich dachte dann eben auch so, das hat irgendwie einen Comic-Style und das ist ganz cool. Und dann, finde ich, aber verliert er sich ziemlich schnell und dann springt er hin und her und es wird relativ schnell klar, dass dem der Fokus fehlt, weil er dann auch mal, die Geschichte konzentriert sich dann auf ihn, dann wieder auf sie. Und eigentlich verfolgen wir ja aber ihre Geschichte und eben hin und wieder dachte ich, okay, dem fehlt's an Fokus. Dann tut er sich, wie gesagt, für mich keinen Gefallen mit dem ständigen Hin- und Hergespringe, weil ich dann ja eben auch schon weiß, was mich erwartet. Dann merke ich halt wirklich die Lauflänge und je länger der geht, so eher weiß ich, was auf mich zukommt. Und die Gewaltdarstellung fand ich auch cool, aber auf die Lauflänge dann eben haut der da auch nicht genug auf die Kacke, dass man sagen könnte, ja geil, das ist halt jetzt einfach hier so ein Schlachtfest. Und eben dann kommen wir in Richtung Comic-Verfilmung, dass es hier halt einfach Spaß macht, bei dieser übertriebenen Gewaltdarstellung zuzugucken. dadurch, dass der aber zwischendurch auch noch versucht, eben mit feministischer POV und ein bisschen Message hier und da, mir auch noch mehr erzählen zu wollen, habe ich dann diese Längen gespürt, weil dafür ist dann nicht genug Futter da. Weißt du, ich meine?
Ja.
Und dann ist eben auch, dann fehlt mir die Motivation der Hauptfigur. Warum ist der überhaupt so böse? Hm. Weißt du, was ist denn sein Ziel mit diesem ganzen asozialen Verhalten, was der an den Tag legt?
Ja, aber hast du, ich und meine, jetzt haben, jetzt haben wir Kill Bill erwähnt. Hast du dich da gefragt, warum Bill letztendlich so
böse ist? Nee, aber weil da eben von vornherein klar ist, dass es um die explizite Gewaltdarstellung geht und um dieses Schlachtfeld, was es hinterlassen wird. Das ist mir da von vornherein klar. Und hier hat er so Anleihen, aber dann verliert er sich eben immer wieder, finde ich, in seiner Handlung und in seiner Verschachtelung und eben dieses so ein Bemühen um soziale Gerechtigkeit irgendwie auch mit reinzubringen und all das.
Und ja, das Problem ist auch, dass
wann ist das, ganz kurz, ich habe nur mal eine Frage, wann ist denn das gekippt für dich, als du gesagt hast, du fandest es am Anfang interessant und dann irgendwann, war das schon beim ersten Zeitsprung, dass du gesagt hast, jetzt wird es...
Nee, klar, dann springen die zurück und, oder du merkst ja dann, jetzt sind wir in eine andere Zeit gesprungen.
Ja. Da ging es noch, ja.
Und da ging es noch, aber eben, ich glaube, so Mitte von zweiten Kapitel oder Ende zweites, so, ja, geht das los.
Okay.
Mhm. Und also, dann wird er halt hinten raus auch wirklich lang, ey. Wenn du da gelandet bist, dann wird er wirklich lang. Und deswegen,
ja, was er noch gut macht, aber, ne, was er wahrscheinlich, was Lisa auch kaputt macht, ist, er unterläuft ja Klischees oder Erwartungen auch, so klassische Sachen, ne? Ist ja dann echt schonungslos. Mancher Hinsicht bei Situationen.
Ja, du erwartest Dinge und es passiert das Gegenteil ganz oft.
Ja, das Problem ist aber, man erwartet es eigentlich nicht, weil durch diese Verschachtelung das schon kaputt gemacht wird.
Eben.
So ein bisschen, diese Überraschung, das kann natürlich auch wieder gut sein, weil in dem Moment schon eine Sonnenspannung hast, irgendwie, die entgegenwirkt, na, wie wir in dem Film schon mal gesehen hast. Und jedes Mal sagst, bitte spring nicht, und du weißt, wenn du tausendmal gesehen hast, ne, oder bei Titanic auf einem Dings und so, die wird sterben und so, ne? Trotzdem machst du jedes Mal mit. Mhm. Und hier ist dann auch so, okay, du weißt es, aber weiß nicht, wie, dass es passieren wird und so. Da ist diese Spannung, irgendwie hat man noch Hoffnung, obwohl es ja Quatsch ist. Und ne, das ist natürlich auch so eine Spielerei, aber besser wäre es vielleicht auch gewesen, hätte man halt das anders dann in der Reihe gekriegt.
Ja, aber ich glaube, die Nummer mit Kit Harington, die hat man so nicht kommen sehen.
Ich meine, Alter, was war er denn auch, Alter?
Ja, deswegen, im Endeffekt hat er die Handlung überhaupt nicht vorangebracht, das Ding. Nee. Das ganze Ding. Ja, das
und auch ist wie er das gespielt hat. Ist ja nicht mal so, dass er jetzt
eine Waffe lag, die sie nehmen konnte oder so. Also, da war ja nichts.
Na doch, der war ja ein Hoffnungsschimmer in diesem Moment.
Ja. Und ein guter Mann.
Also definitiv hat er die Handlung vorangetrieben, weil er hätte ja einer der Lichtblicke sein können.
Ach, das meinst du, dass
klar.
Die ja, schon, er, okay. Also er gibt auch ihr nochmal so ein bisschen einen Motor weiterzumachen und so. Mhm. Aber also wie er das gespielt hat, war dünn, fand ich. Aber ich habe hier sowieso, also schauspielerisch, ich bin bei Guy Pearce auch wirklich weit entfernt von beste Bösewicht-Darstellung der letzten Jahre. Ich finde, die haben den herrlich bedrohlich inszeniert. Und der war auf jeden Fall ein Mean Motherfucker, so in dem, was er gemacht hat. Und es gab starke Momente, aber für mich gab es auch wirklich viele Momente, wo der daneben war oder drüber oder also vom Dialekt mal komplett zu schweigen, Alter. Was hat er sich denn da für einen Akzent zugelegt? Was war das denn bitte?
Dafür hat er sich aber entschuldigt.
Ey, das rechtfertigt gar nichts, Alter. Dann lass es. Dann spielst du ohne den Akzent, weißt du?
Ich frage mich natürlich, warum sie keinen Akzent hat.
Ja, das ist auch, also ja, eben, da halt auch wenig konsequent inszeniert, aber deswegen fand ich ihn zweckdienlich, aber bin weit entfernt davon, dass ich das irgendwie.
Also mein MTV Award soll er gerne haben für dieses Jahr.
Ja, okay.
Best Willen.
Ja, kann er mitnehmen.
Okay. Also, Dakota Fanning fand ich echt gut.
Die Szene mit dem Ehemann von Dakota Fanning, Alter, okay, das will ich mal einem John Wayne oder Gary Cooper Western aus den 60ern sehen, Alter. Dass jemand so endet.
Oh, das war echt böse.
Ja, aber siehst du, auch da wieder gab es halt wenig Grund in der Erzählung zu dem Zeitpunkt und wird hinten raus auch nicht so hundertprozentig aufgelöst, warum er so großen Spaß an der Gewalt hat. Erst recht, wenn er das so biblisch rechtfertigt alles.
Ja, das...
Hakan, was ist los?
Ja, wir wollen ja nichts erzählen, aber es gibt doch... sagen wir mal, zwei verschiedene Leseweisen seines Charakters.
Mhm.
Und wenn du die eine Leseweise nimmst, dass die eher mystisch ist,
ja,
dann gibt es ja keinen richtigen Grund, weil das ja einfach nur
aber eine
satanische
dann,
Tat ist.
Ja, und dann fände ich es aber auch erst recht dünn geschrieben, weil dann nimmst du dich mal ganz einfach, ziehst du dich da aus der Affäre, indem du einfach sagst, naja, er ist halt so und deswegen brauche ich keinen Grund. Das ist dünn, ey. Also ich finde es halt dünn geschrieben, aber Wie gesagt, da gab es ein paar Aktionen dann im weiteren Verlauf des Films, wo ich dachte so, okay, das ist schon sehr forciert oder sehr konstruiert geschrieben. Ja, sorry.
Ja, ich brauche da keine Motivation vom Bösen, aber ist fein.
Alright.
Wollen wir Punkte vorlesen?
Ja.
Punkte. Ich wollte noch kurz erwähnen, dass der, also was man im Film, finde ich, gar nicht ansieht, ist, dass er so viele Produktionsschwierigkeiten hatte. Also es gab ja Probleme mit der Finanzierung. Mhm. Dann ist Robert Pattinson abgesprungen. Das hat Guy Pearce dann dem Regisseur erzählt, weil die mal, ich freue mich, erster Tag am Set, ich freue mich, dass wir wieder zusammenarbeiten. Und nö, ich bin ausgestiegen, weil die nämlich keine richtigen Verträge hatten. Weil das ja alles so auch für eine Finanzierung stand. Und dann kam ja Kit Harington als Last-Minute-Replacement da an. Mhm. Und genauso Dakota Fanning, das sollte ja eigentlich Mia Wasikowska, heißt sie, glaube ich, ne, sagen.
Genau.
Und ich finde, das siehst du dem Film nicht an, dass das so alles so Last-Minute-Replacements sind. Also,
ja. Frag Lee, hat das?
Ja, es funzt nicht bei jedem, weißt du doch. Jeder hat da ja andere Trigger, die einen da irgendwie an.
Ja, ja.
Das ist ja auch völlig legitim.
Ja.
Trigger, Digga.
Wäre auch langweilig, wenn wir alle dieselben Filme gut finden würden. Dann würden immer dieselben, dann würde es nur noch den einen Film geben, weil klar ist, nur der Film wird von allen gemacht.
Ja, ja, auch langweilige Podcasts.
Ja, eben. Gucken wir alle nur noch Stirb langsam und gut ist.
Ja, nur Friede, oh. Freude, Eierkuchen.
Roadhouse.
Ist so schlecht.
Ja, bei Roadhouse und Stub langsam sind sich zumindest alle einig.
Red Habs. Ja, dann machen wir Punkte.
Mhm. Alright, 7,0 gibt's auf IMDb. Metascore ist bei 45. Auf Rotten Tomatoes von der Kritik 5,1 und vom Publikum 3,2, Letterboxd 3,4.
Mhm.
Der Film hat also nicht nur Fans.
True. Wer darf anfangen mit dreimal raten?
Ja, das ist ja jetzt das gemeinsame Ding.
Ist ja jetzt.
Ich hatte vorher angefangen.
Ich darf gleich anfangen.
Ja, dann fange ich jetzt auch an.
Ich würde vorschlagen, Guess fängt an. Aber gut.
Ach so, okay.
Gut, dann fange ich an. Ich sag, Hakan ist bei einer 8. Alessandro ist bei einer 8. Lee ist bei einer 6,5.
Okay, Hakan 7,5, Guess 7,5, Lee 6.
Bin ich?
Es gibt keine festgelegte Reihenfolge bei den gemeinsamen Projekten. Ich kann jetzt auch mal anfangen.
Mhm. Das ist nicht anfangen, das ist der dritte.
Also, ja, Entschuldigung, ich kann jetzt auch mal raten, meinte ich. Das ist wirklich tricky. Also, das
wirklich deutsche Sprache hier, ne?
Könnte echt abgefahren werden hier. Ich sag, Guess ist bei 8,5. Ups, das ist die falsche Linie. So. Hakan ist bei 8. Und Alessandro, ja, auch 8. Irgendwo 8, 8,5, so, ja. 8. Jetzt, Hakan.
Ich sag, Guess ist bei 8,5. Mhm. Alessandro ist bei 8. Und Lee ist bei 6,5.
Interessant. Alles dabei.
Mhm.
Ich löse auf, es ist eine glatte 8 bei mir.
Können wir klingeln?
Ja, oh Gott, ist auch ja. Bei 8?
Yes.
Boah, ihr werdet mich gleich so hassen.
Du bist höher, wa?
Scheiße.
Du bist besser wahrscheinlich, wa?
Nee.
Ach, du bist drunter?
Ich bin deutlich drunter.
Okay, weil ich dachte, das ist vielleicht einer, wo du dann trotzdem noch 7 Punkte oder so rausleierst.
Nee, ich bin deutlich drunter.
Ich bin auch bei 8.
Alessandro ist auch bei 8. Große Einigkeit. So, jetzt haltet.
Wer versaut die Einigkeit mal wieder?
Jetzt haltet euch fest, es tut mir leid. Ich bin bei 4,5.
Alter.
Oh, krass. Alter, das ist krass. Uiuiui.
4,5, okay, 2 Punkte.
Ja, ist auch Quatsch. Wieso haben wir das so hoch gesagt?
Weiß ich auch nicht, wer da so hoch eingestiegen ist.
Bei euch hätte ich jetzt auch 8 gesagt, bei euch beiden, aber ich mache jetzt immer extra einen halben Punkt daneben. Weil ich
eine gute Strategie.
Nein, weil ich ja 10 mal in den Topf kommen kann, das bringt ja eh nichts.
Ach ja, so.
Du hast mich doch richtig geraten und gestern hast du auch richtig geraten. Hast du bei allen beiden 8 gesagt?
Nee, ich habe 7,5 extra gesagt.
Ach so, aber bei gestern hast du 8 richtig gesagt.
Nee, habe ich auch
7,5 gesagt.
Ja. Ja. So, ich rechne jetzt mal zusammen, ihr könnt weitermachen.
Das lustig, bei mir hat keiner.
Das lustig, dass ihr beide
Alessandro hat mich zu tief gestapelt und ihr mich zu hoch.
Ja.
Dazwischen gar keiner.
Ja, stimmt.
Nee, ich wusste aber, dass du 8 sagst, Gess.
Ja, wir können ja nicht weitermachen, weil Lee ist doch jetzt dran. Oder bist du dran?
Nee, Alessandro ist dran.
Alles echt jetzt? Okay.
Ja.
Echt jetzt?
Soll ich den Inhalt erklären? Ach scheiße, ich habe einfach so aus Dummheit wieder... Mein Gott,
Alter. Was ist denn jetzt wieder passiert?
Also ich fange jetzt an, oder was?
Nee, wir warten noch eine halbe Stunde.
Wir haben ja zwei schon, das gemeinsame Projekt, also du bist...
ja, du wärst dran, aber wenn du nicht willst, dann können wir da auch umdisponieren.
Ja, kann nicht recht und so. Aber ich fange jetzt mit dem Film an, so.
Ja.
Yeah.
Ich fange an. Also mein Film, We Are The Tide. Kennt ihr den? Nein? Habe ich mir gedacht.
Nee.
Sack.
Sehr motiviert.
Klingt schon wieder schwer motiviert, ja.
Nein, es ist so, wir haben ja alle was gemeinsam hier. Wir sind ja irgendwie alle Ausländer. Das einzig Gemeinsame ist ja hier Deutscher Land.
Was? Alter, was? Was für ein Einstieg ist das denn?
Vor allem das einzig Gemeinsame, ey. Wir machen hier einen Filmpodcast. So, macht ihr doch auch, oder?
Ich meine, ich jetzt hier und so, ne? Ich hoffe, wir haben auch alle noch einen Penis und so, ne?
Also, wer weiß.
Der eine größer, der andere kleiner weiß, wahrscheinlich.
Ja. Durchschnitt und so, egal. Auf jeden Fall, deswegen habe ich einen deutschen Film ausgesucht. Witzig, ne?
Deutscher
ich habe extra erst den englischen Titel gesagt, We Are The Tide, aber der originale deutsche Titel ist Wir sind die Flut.
Okay.
Ja, von 2016. Witzigerweise auch Drama Mystery. Das Schönste daran, der geht nur, warte mal, 85 Minuten. Also schön kurzes Ding. That's what she said. Und jetzt lach mal nicht mal.
Ich ja, das,
mal
Schönste sagen, das Schönste daran könnte man noch meinen, dass der Film scheiße ist, wenn du sagst. Das sagt die nämlich immer, wenn ein Film richtig scheiße ist und sagt,
stimmt.
Eine positive Sache ist, der geht nur 70 Minuten.
Stimmt.
Das war nur sein Fazit.
Eine der positiven Sachen.
Okay, eine Nein. der positiven Sachen.
Mal gucken. Also, ich hatte ja erwähnt, hier dem, wer heißt der? Brimstone habe ich gesehen Anfang 2000er. Das war jetzt unsere Pandemiezeit. Hier so, wie heißt das nochmal, wenn man da Quarantäne nicht, sondern, also Pandemie, ja, ne?
Lockdown.
Lockdown. Also, und da
schon konnte lange man alles.
Noch mehr gucken, ne? Und da habe ich irgendwie, ich weiß nicht wieso, habe ich ganz viel deutsche Filme geguckt.
Okay.
Und der war auch dabei.
Wolltest du wieder Deutsch lernen, weil du nicht mit so vielen Deutschen geredet hast, oder?
Ja, irgendwie ist es so, vielleicht, sonst gucke ich auch nicht so gern deutsche Filme.
Ja, ich auch
nicht. Und dann dachte man vielleicht irgendwie, weil man jetzt drinne ist und gar nicht mehr die Außenwelt sieht, andere, dann guckt man doch wieder um in Deutschland... Yeah, Deutschland sind und so. Ich will das Gefühl kriegen. Vielleicht ist es das.
Okay.
Ich weiß es nicht. Ne? Ich hab da, ja, das habe ich gemacht. So. Der war dabei und ich war da fasziniert von dem Film. Also, fasziniert ist ein bisschen übertrieben gesagt. Ich fand den cool.
Fasziniert ein bisschen zu viel. Ich fand ihn gut.
Ich war überrascht. So, okay. Ich war überrascht.
Das ist doch schon mal gut.
Okay, das war
alle Attribute jetzt reingeschmissen.
Deutscher Film, ja. Nein, weil ich habe dann wirklich so Filme geguckt wie Das schönste Mädchen der Welt. Fand ich geil. Mhm. Ich habe geguckt Tigermilch. Fand ich geil. Tiger Milk.
Was?
Nee. Tiger Girl und du? Tigermilch. Das sind beide Filme, so ja, deutsche ja, Filme. Okay. Fand ich beide geil. Ich weiß
nicht, dass du so viele deutsche Filme geguckt hast, okay.
Ja. Dann Loose habe ich geguckt. Rumpf fand ich cool. Geil. Ja, und dann habe ich noch, du hast den letztens gemacht, Guess, wie hieß der nochmal?
Nachtmann.
Ja, Nachtmahr habe ich auch. Die habe ich alle dann im Zeitraum gesehen. Nacheinander. Meistens sind Genrefilme, zum Beispiel, oh, wie heißt denn der? Blue My Mind, Blue, mit auch der, die bei Das schönste Mädchen der Welt mitspielt, Luna Wedler. Das ist auch ein Genrefilm. So ein Coming of Age und so. Und die waren alle richtig gut. Weil die ist auch, also jetzt natürlich ist Tigermilch und gerade auch Das schönste Mädchen der Welt, so mehr so diese typischen deutschen, die man kennt, so die gut im Kino laufen und so, ne? Also diese, alles sieht hell aus, das Komödie-Style und so, sieht nach deutschen Filmen aus, direkt sagt. Die anderen alle gar nicht. Und Wir sind die Flut ist so, das gab es das erste Mal anscheinend in Deutschland, von der Filmakademie Baden-Württemberg, die Institution für Animation, Visual Effects und so weiter, ne? Digital Post und so, und die Filmuniversität Babelsberg. Die haben sich zusammengetan und den Film mit der Unterstützung von Rundfunk Berlin-Brandenburg gedreht. Dabei sind Schauspieler, die man wahrscheinlich so kennt, hier Maximilian Mauf. Ne?
Wahrscheinlich so alles Lilis Vorstellung.
Ja, Max Mauf kennst du auch.
Ja,
den kennst du auch. Das ist so wie dieser Schlachsige aus den amerikanischen Filmen. Ach, scheiß drauf.
Ja, bei Sense8 war der auch dabei und so. Nee, dann, kein Chalamet mehr, um Gottes
Weil er meinte irgendwie so ein Schlachsiger aus Amerika. Ich dachte so jetzt, okay, vielleicht so ein Typ.
Lana Cooper.
Oh, die kommt mir bekannt vor.
Ja, das ist so eine Olivia Wilde, eine Deutsche, so ein bisschen, würde ich so eher sagen, vielleicht so in der Richtung,
jetzt
oder?
Jetzt mal Pendants zu den Schauspielern. Jetzt sagst du,
Alter, was für Scheiße. Ja, die halt so.
Wie sieht das anders?
Nee, um Gottes Willen nicht.
Du siehst Olivia Wilde?
Ich fand also den Vergleich gerade etwas wild, aber
du, wild. No pun intended. Der Lee. Wordplay.
Ja.
Also, worum es geht? An der Küste in Deutschland, es wird nicht genannt, ob es jetzt Ostsee, Nordsee oder so, ne? Was ist das? Für ein Finger? Mittelfinger?
Ne, du hast gerade so eingeleitet so.
Echt? Habe ich gemacht? Okay. Ja. Sind die Kinder verschwunden in einem Dorf. Und die Flut kommt nicht wieder. Also es ist Ebbe die ganze Zeit. Dann haben wir diesen wie heißt er jetzt nochmal, Max Wolf, alter Schwede. Mhm. Ja. Max, der an der Universität arbeitet und sich um Gravitation und so weiter kümmert. Und dieses Phänomen ist in Deutschland bekannt. Dort ist auch alles vom Militär abgesperrt, diesem Dorf. Und er will ja jetzt hin in dieses Dorf, um das zu untersuchen. Und herauszufinden, was das für eine Anomalie ist. Wieso ist die Ebbe weg? Wieso sind die Kinder verschwunden? Die sind einfach weg.
Mhm.
Und er nimmt dann unsere Olivia Wilde, diese Lana Cooper mit. Und die düsen dann da rein, schmuggeln sich dann da durchs Militär und sind dann in diesem Dorf, in der manchmal so ein Bus kurz da vorfährt an diesen Zaun, weil das alles abgesperrt ist, ein bisschen näher dran auch mal, so tourismusmäßig, was auch geführt wird von dem einzigen Mädchen, junge Mädchen, was noch dort ist, ne? So das Jüngste, so kindermäßig, ne? Die ist so 16, würde ich sagen, vielleicht ein bisschen jünger, und bringt immer die Touristen, erzählt so ein bisschen, was da los ist, weil alle ja, oh, das ist das Dorf, wo die Kinder weg sind und so weiter. Und die beiden, unser Max und Oliver Wilde, untersuchen das da und treffen natürlich auf dieses Dorf, interessiert die Kinder, interessiert das überhaupt nicht eigentlich, ne? Nur diese Gravitation. Die laufen dann auch, das ist die ganze Ebbe da, ist auch abgesperrt, die ist auch wirklich weit, also man kann einen weit sehen, ne? Man sieht nie das Meer, man sieht nie das Wasser. Und irgendwann zeigen sie auch so ein Satellitenbild, dass das so im Kreis, die Ebbe, um das Dorf rum. Ne? Also es ist wirklich kreisförmig abgegrenzt. Ne? Und nicht einfach so, gut, wie soll es das sein? Und die versuchen halt herauszufinden, was da los ist. Und gleichzeitig kommen sie natürlich mit diesen Leuten, weil die relativ jung sind auch, sind da welche die überhaupt, die das Dorf, die da wohnen, dass sie sagen so, okay, so junge Leute, die sehen da die Kinder drin, manche, du bist doch der Junge und so, da bist du wieder, ne? Weil die müssen jetzt auch so alt sein. Und stören dann natürlich. Sind so mega Störfaktor auf der einen Seite, für die anderen, gerade weil sie auch so manche wieder so ältere Leute daran denken lassen, das könnten die Kinder sein, die wiedergekommen sind, die so ein bisschen wir sind.
Was wird erzählt, halt wie lange das schon so ist?
Bitte?
Was wird erzählt, wie lange das schon so ist?
94 und der Film kommt 2016 raus. Sprich so 12 Jahre. Ist das richtig? Gerechnet? Nee, ist es gar nicht. Plus 10.
Ja.
Ne? 6 plus
so, so lange sind 20 die Kinder,
Jahre, 20 Jahre.
So lange sind die Kinder weg.
Genau, deswegen wird das passen, dass der, weil er noch so ein Ende 20er ist oder so, ne, irgendwie, dass er das sein könnte und so, ne, wird so ein bisschen ähnlich aussehen. Und ich kann leider hier nicht viel verraten über den Film. Ich meine, der ist kurz, da ist auch wenig Handlung drin, weil das viel spoilern würde.
Mhm.
Die wollen halt viel messen, gehen dahin, versuchen das halt, sie tun so, als wären sie nur Touristen, wo ich mich auch frage, das haben die nicht richtig erzählt, wie so Touristen hinkommen können. Wie das funktioniert. Ich glaube, das geht immer nur in der Obhut dieses Führers und so, ne? Mit dem Bus und so und dann einmal zeigen, so eine Gruppe.
Weil das militärisch abgeriegelt ist, das
genau,
Ganze.
Genau, ja. Okay. Ja. Das, oh, ja, so. Und jetzt wird's, ich will jetzt erzählen mal die Atmosphäre, das, was mich sofort gekriegt hat, weil ich habe da einfach random, die gibt's immer noch auf Amazon Prime. Und das waren noch viele Filme, alle fast, die auf Amazon Prime liefen, diese deutschen Filme. Und ich habe da einfach so ohne, ich habe da mir einfach alles angeguckt und bin dann so auf die Filme gestoßen, die ich jetzt alle genannt habe. Und er wird halt total auch in diesem Grün typischen, schön dunkel, das Licht halt wirklich nicht so typisch deutsch, sogar manchmal so unterbillig, dass es wirklich dunkel ist, was man ja in Deutschland hasst und so und nicht sein darf. Dann haben wir diese geilen Bilder, was auch dieser wahrscheinlich dieser dem Institut hier für Digital Effects und so, ne, was man halt nicht sieht und gar nicht sieht, immer diesen Sound, der abgesperrt ist, der ist digital drin, diese Ebbe, das künstlich erweitert und so, sieht alles geil aus, gibt eine geile Atmosphäre und hat halt sowas. Es ist so ein bisschen so Denis Villeneuve. Auch vom Thema her. Es ist so ein bisschen so Denis Villeneuve's Arrival trifft auf Christopher Nolans Interstellar.
Alter, was?
Bisschen vom Thema und vom Aussehen. Ohne jetzt kommt nicht mehr so Opulenz, ne? Ich versuche nur so den Stil zu beschreiben.
Aber du meinst
ohne
wahrscheinlich
zu sagen,
die Story,
der ist gleichwertig,
oder?
Also, ja. Und das Interessante ist jetzt hier, da gibt es natürlich einen emotionalen Gang, weil auch der Max, der interessiert sich dann immer mehr so für die Seite, wieso sind die Kinder verschwunden und wieso ist das, um so etwas aufzuklären. Und es geht dann so ein bisschen auch um Zeit und so weiter. Das kommt auch so ein bisschen drin vor. Es ist schon sehr Mystery. Es ist schon echt ein Sci-Fi-Film. Der war super kleines, super atmosphärisch. Dialoge sind so oft auch wirklich so runtergerattelt, spontan, was dann so erfrischend echt wirkt. Ab und zu auch mal, gerade wie so ein Off-Text im Intro von dem Mädchen gesprochen, übertrieben deutsch so, ne? Also ganz schlecht, was man zwischendurch wieder rausholt. Aber insgesamt wirklich okay. Und ich mochte den voll gerne. Gerade auch am Ende hin wird er richtig, drückt er natürlich auf die Tränendrüse, so ein bisschen Interstellar-mäßig auch, so leicht, ne? Das ist schon gewollt, genau wie Rival eigentlich alle beide. Aber es funktioniert. Ne? Kannst auch ein bisschen billig, da sind viele Plotholes drin, aber es sind bei den beiden großen, die ich jetzt genannt habe, auch. Es läuft. Also gerade die Atmosphäre, was ja das Schwierigste immer bei den deutschen Filmen ist, ey, die hat er voll, der hat eine richtig gute Stimmung und eine besondere eigene. Und diese Idee ist auch voll interessant. Das ist auch gerade das Deutscheste überhaupt, so eine Ostküste, Nordsee, weißt du, irgendwas genommen wird, mir ist mit Ebbe Flut, was ich hier hasse, ich würde nie wieder Urlaub machen, sozusagen. So Dings, da würde ich eher da in Dings gehen, ne? Also was ich mal da für mich so interessant gemacht hat. Und dass es nicht nach Deutschland aussieht und so und irgendwie doch vollends ist. Also,
okay. Ja. Und dass das jetzt aber dann mit kleinerem Budget daherkommt und dementsprechend unaufwendiger ist oder die halt mit weniger Mitteln, merkt man nicht?
Nee, merkt man nicht wirklich, okay. Weil er so klein bleibt. Ne? Mhm. Er will ja nicht groß sein und so und funktioniert dann nicht, sondern er bleibt klein und so in diesem Dorf mit ein paar Leuten nur, die erzählt werden. Also ist manchmal sprunghaft, wie gesagt, in seiner Erzählung. Ne? Das ist nicht das bestausgearbeiteteste, aber es funktioniert für mich. Hat für mich funktioniert.
Okay, hat seinen Spaß damit, ja? Klingt gut.
Ja.
Ich habe ja auf sowas immer Bock, wenn das auch gerade noch in so eine Science-Fiction-Richtung geht, weil also gerade mit Arrival hast du bei mir einen Film, den ich sehr mag.
Aber ist die letzten Jahre aus Deutschland ist eine Menge gekommen von diesem so ein bisschen Öko-Thriller, Verschwörung.
Ja, das sowieso mit Szenario. Slöborn und sowas auch, ja, geht ja auch in so eine Richtung, ja.
Ja, der ist auf Prime. Da können auch viele jetzt enttäuscht sein, weil aber, also ich fand den jetzt gut. Ich hab den jetzt ja wieder, ich lasse so einen Rewatch, ne? Ja, den habe ich ja damals eben 2020 gesehen, diesen ganzen deutschen Film und wollte mich halt nochmal überzeugen, ob ich in der richtigen Stimmung war, als ich den sah.
Okay.
Da hatte ich nur die Hälfte vergessen, nicht alles so richtig.
Und so. Okay. Ja, aber es scheint ja immer noch zu funktionieren.
Alle im Rewatch-Fieber hier.
Ja, stimmt.
Schon krass, dass du so Filme nach 2 Jahren so nochmal siehst, das ist bei mir eher selten. Ich habe, glaube ich, so
ja,
Filme,
Brimstone
die...
Ja, war jetzt euretwegen, ne? Und,
ja, ja, ist gut.
Und jetzt der, ne? Ist halt so, das finde ich immer interessant, weil ich mich ja freue, wenn deutscher Film. Wie gesagt, die ich alle genannt hatte, das waren alles coole Dinger, ne?
Also während wir diesen Podcast gemacht haben, sind ja jetzt auch schon 3,5 Jahre, habe ich, glaube ich, noch keinen Film in der Zeit 2-mal gesehen.
Okay, krass.
Und bei dir waren es ja jetzt schon 2 Filme.
Masse, die ihr guckt, ist das ja auch... Und rausbringen müsst, also gucken müsst.
Ja.
Das ist ja auch krass, also es ist auch schwierig, das unterzubringen.
Sagen,
ja, das auch, ja aber ja, genau, das auch. Und wenn, dann guckst du irgendwas, was vielleicht Lee rezensiert hat oder so, anstatt jetzt noch einen Film zu gucken, den nicht. Obwohl ich immer noch die Extended-Version von Midsommar sehen will. Ja, weil die ist auch. Ja 40 Minuten länger, glaube ich, als die Kinoversion und die habe ich mir damals gekauft und da würde ich schon nochmal irgendwie den Unterschied sichten.
Ja, bin ich
das
auch
wird dann wahrscheinlich einer von denen sein, die ich relativ früh sichte. Cool. Nice. Hört sich gut an, Alessandro.
Ja, da kann ich echt nicht viel zu sagen. So, ne? So, was da ist,
ja, gut,
ist
halt klar, so. Kam rüber.
Kann auch voll mega peinlich sein, wenn das Leute sehen und so. Kann auch sein.
Mega peinlich.
Ich guck dir extra an.
Für die, so, dass das wirkt für die peinlich, mal nicht für mich jetzt, sondern für die, der Film und so. Ne? Das kann ja auch, ne? Das ist so ganz, ganz, so, so, weißt du, so, ganz auf der Linie, roten Linie.
Ja, wir werden sehen, mal die Zahlen.
Boah, Punkt, da gibt's nicht viele. Das Geile ist, der ist nirgendwo gelistet fast. Letterboxd haben die irgendwie 300 gesehen, gelockt oder so, ne? Da ist er bei 3 genau.
3?
Dann, ja, bei 3 von 5 und bei IMDb ist er bei 5,7.
Das ist ja nicht so doll.
Metacritics nix und auch bei Rotten Tomatoes nix. Da ist er nur in We Are the Tide gelistet, aber ohne Bild und ohne Wertung und so.
Ja.
Obwohl ja Tide Gezeiten heißt, ich finde das schon fast noch den besseren Titel, obwohl es ja der deutsche Originaltitel Wir sind die Flut, Wir sind die Gezeiten, hätte ich noch geiler gefunden, auch so in so Filmen insgesamt. Aber gut.
Ja, da hätten wir auch einen Untertitel
draus machen können.
Okay.
Ja, ratet Leute, schnell.
Ich sag 8.
Bevor ich es vergesse.
Guess.
Ich sag 7,5.
Ich sag auch 7,5.
7,5 ist richtig.
Ach, schön.
Aber Lee, es ist auch, hätte auch eine 8 sein können und so. Ich habe jetzt auch mehr so 8 erzählt, ne? Hast schon recht.
Ja, weil du 8 erzählt hast, haben auch 2 Leute auf 7,5 getippt.
Ja, ihr kennt mich halt
die
besser.
Die kennen
dich ne?
besser, ja. Das
so. Ja, Lee muss ich einfach öfters hören. So ein Podcast jeden Tag einfach.
Ja,
du hast uns gerade den Tipp gegeben. Einfach mit Absicht immer halben Punkt daneben raten, als du eigentlich wolltest.
Stimmt, stimmt.
Das kann ich gesagt,
stimmt.
So. Fanboy, ja?
Gravitationsanomalie.
Also langsam blättert es schon ein bisschen ab, jetzt wo du keinen mehr hast, gegen den du haten kannst, dann blättert das so ab zu zweit. Das ist, glaube ich, normal, aber immer noch großer Fan.
Hast du den Besuch angekündigt von dir oder hast du einfach geklingelt und hast gesagt, so ja, machen wir hier Couch frei?
Als ich bei Alessandro war, natürlich einfach so vorbeigekommen.
Einfach vorbeigekommen.
Hat er keine Chance gehabt, was zu sagen.
Sturm klingeln. Ja, sonst hätte er sagen können, keine Zeit, diese Woche ist schlecht, deswegen immer direkt hinfahren, oder?
Wir haben auch den Quatschi aufgenommen da. Das wird, also es ist wirklich dann jetzt auch, dass wir in Präsenz da zusammen das machen. Okay, also
stimmt.
Es ist gut, dass wir so lange gewartet haben, weil das jetzt natürlich dann eine ganz andere Dynamik hat, als es sonst gehabt hätte, wenn wir so wie jetzt hier mit diesen drei Fenstern gearbeitet hätten.
Ja, meine Freundin hat nach meinem ersten Date, hat die auch direkt bei mir geklingelt, ohne Ankündigung, weil die nicht wollte, dass ich die Wohnung irgendwie umräume. Oder dass ich irgendwie aufräume und dass ich mich da verstelle und so, hier hier ist mal alles immer ordentlich, sondern die wollte halt alles sehen, wie es ist, normalerweise. Fand ich schon auch.
Aber das macht man doch so, das ist doch normal, dass man einen Besuch kommt, dass man dann aufräumt. Also es ist ja auch legitim, dass es dann ein bisschen nicht so aufgeräumt ist, finde ich.
Ja, eigentlich. Sie wollte aber nicht, dass ich irgendwas verkaufe, was nicht so ist. So. Ich bin dann normalerweise nicht besonders ordentlich. Und dann verstelle ich mich an dem Moment.
Ach so, mit Lederklamotten zu Hause rumläufst und so, ja, läuft schon.
Also, genau, meine Lederklamotten. Mein Hasenkostüm.
Ja, oder das, Donnie Darko-Fan.
Bisschen Shirt-Dicking.
Ja. Ich finde gerade, das ist cool, wenn du dann einen angekündigten Besuch hast und siehst, der Typ ist trotzdem total dreckig, dann weißt du ja, oh Gott, gleich die Finger von lassen. Ich kannte mal so einen Typen, der hatte auf seinem Balkon, hatte halt seinen Aschenbecher gehabt und ihr werdet mir jetzt nicht glauben, aber das Ding war so hoch, also ich zeige jetzt hier ganz hoch, gestapelt mit Kippen, weil er das Ding nie ausgekippt hat. Alter. Ich habe mich gefragt, wie das überhaupt noch stehen kann.
Physikalisch, ja.
Ja, genau, und obwohl der Gäste hatte, und es ist egal, die Staubflusen waren in der Ecke, hier die Wollmäuse, also Staubmäuse und so, wo ich dachte, Alter, du hast die Leute eingeladen, Alter. Das sind jetzt 6, 7 Menschen und das sieht ja aus wie Scheiße.
Er gibt sich zumindest, wie er ist. Der hat die Zigarettenkammer hat er wahrscheinlich so Jenga-mäßig so ineinander gekeilt, ja, so, genau. Verkeilt, so, dass man einen Turm bauen kann.
Oh Gott.
Geil.
Oh, ganz gruselig.
Ey, was ich noch sagen wollte, die Musik war auch gut in dem Film. Cool. Die hatte auch so eine, der war ein bisschen übertrieben, wir machen einen auf episch und sehr emotional traurig und so, ne? Also wie Arrival und Interstellar halt, ne? Natürlich ist es nicht so gut, die Musik wie die jetzt, aber auch sehr orchestral und passend und so, verbunden mit den Bildern und so, ne? Also wie gesagt, muss man sich drauf anlassen.
So, jetzt aber. Cool. Lee Richter, Ladies and Gentlemen.
Das kündigst du an, als hätte ich jetzt irgendwie hier was den nächsten Star Wars Teil.
Wir warten auf jeden Fall einiges jetzt von dir.
Ah ja?
Ja.
Nö, ich habe auch meinen Losfilm geguckt.
Ach, hast du auch den Losfilm geguckt?
Ja. Time and Tide.
Das passt ja zum Übergang von We Are the Tide.
Finde ich auch.
Sehr witzig.
Ja, auf Deutsch Tyler und Jack, Bindestrich, Time and Tide.
Tyler und Jack heißt der, okay?
Ja. Kennt ihr den?
Nie gehört.
Nein. Ich habe nach deiner Erziehung habe ich mal kurz gegoogelt, was es ist. Glaube ich, was Asiatisches.
Mhm.
Aber nee, ansonsten kein Plan. Nichts weiter von gehört und weiß auch nicht, worum es geht.
Okay. Ja, ist aus dem Jahr 2000.
Mhm.
Von Regisseur Ha Tsui. Der Herr ist Vietnamese. Die Schwarzen Tiger von Hongkong ist auch ein Jet Li-Film.
Mhm.
Den könnte man vielleicht kennen. Ansonsten, er hat 52 Credits und schon so im Genrebereich auf jeden Fall einiges gemacht. Hat da auch eine gewisse Fanbase. Aber das ist ein chinesischer Film und spielt auch in Hongkong. So, er hat das auch mitgeschrieben, zusammen mit Kon Hui. Und es geht um Titelgebenden, zumindest im Deutschen, Tyler. Weil Tyler ist 21, lebt in Hongkong und ist ein ziemlicher Loner, aber hat auch viel damit zu tun, dass er so rastlos ist und auf der Suche hat, tut sich schwer damit, echte Beziehungen einzugehen, also auch mit Freunden oder so. Der hat Schwierigkeiten, Menschen zu treffen, denen der sich anvertrauen kann, und er hat auch Schwierigkeiten damit, das Vertrauen anderer Leute zu gewinnen. Ist deswegen so ein bisschen kleinkriminell unterwegs und träumt insgeheim von einem besseren Leben in Südamerika. Und deswegen ist jetzt der Plan, schnelles Geld zu machen, ein bisschen was anzuhäufen und sich dann nach Südamerika abzusetzen. Weil sich sagt, ey, da ist alles viel billiger und da könnte ich mit ein bisschen Kohle schon echt ein schönes Leben haben. Außerdem ist da immer schönes Wetter und ist halt so sein Traum. Und dann sehen wir auch schon so eine Art Traumsequenz, wobei eben die switchen dann rüber nach Südamerika, wo wir aber auch schon irgendwelche Gang-Machenschaften sehen, irgendwelche Drogendeals, wo eine Menge Leute erschossen werden. Und da ist vor allen Dingen eine Person im Fokus, die dann später in Hongkong auch noch eine Rolle spielen wird. Jetzt ist Tyler, das ist dann nämlich der andere im Titel, Jack. Und die finden dann irgendwann auch zusammen, weil Tyler schließt sich so einer Leibwächterfirma an, die sein Onkel betreibt. Das ist aber auch schon so ein bisschen shady, weil das alles unlizenziert ist und der hat aber echt gute Aufträge und muss dann immer wieder irgendwelche wichtigen Personen beschützen und so müssen die dann auch irgendwann bei einer Feierlichkeit müssen die so einen wichtigen Typen beschützen und der ist der Schwiegervater von dem Jack. Und so kreuzen sich dann zum ersten Mal deren Wege. Das Ding fängt mit einer Verfolgung an und endet in einer Freundschaft. Und das geht dann, das ist dann, macht einen unnötig verwobenen Eindruck, aber im Grunde ist die Story total einfach. Und das war aber dann leider auch so ein bisschen ein Problem, was ich hatte. Ich habe halt wirklich aufmerksam versucht, der Handlung zu folgen und die ab und zu schlagen die da so ein paar Haken.
Noch so einer. Mhm.
Dass ich dann nicht richtig wusste, so was, wie, wo. Und dann war es dann aber hinten raus dann doch, ach okay, ja, war ja ganz easy. Aber eben, er macht so ein paar unnötige Sachen, finde ich. Zumal der hier auch mehrere Genres bedient. Weil eigentlich ist es so ein Gangster-Drama. Dann kommt natürlich auch noch eine Romanze dazu. Weil das hat Hakan ja vorhin auch beschrieben. So gewisse Filme aus einer Zeit und Region bedienen halt wirklich die üblichen Klischees. Mhm. Und dann ist das aber auch viel Martial Arts. Das wird schon auch sehr zelebriert, wie hier so einzelne Action-Set-Pieces inszeniert werden.
Und aber dann gut, hat, oder?
Also die Action mitunter sehr gut, komme ich auch noch gleich drauf, weil das Ganze ist aber dann irgendwie in so einem wild, nennen wir es mal, avantgardistischem Style aufgezogen. Und das ist echt eine wilde Mische. Und das ist sehr krass, weil das stellenweise wirklich gut funktioniert und dann gibt es aber halt auch wirklich wieder unglaublich cheesy, alberne Momente. Mhm. Eben vieles, was sich dann so in diesem Romance-Teil hier abspielt und auch wenn es dann eben so ein bisschen um die Freundschaft zwischen den beiden geht, da gibt es dann auch so jetzt keine Slapstick-Momente, aber eben manchmal geht dann auch so die Action in so ein bisschen albernen Bereich. Das ist eine ganz weirde Balance, die hier fahren. Vor allem, weil manche der Martial-Arts-Momente, es gibt hier wirklich immer sehr große Set-Pieces, was so die Action angeht. Mhm. Die sind mitunter sehr cool, mitunter auch wahnsinnig innovativ, was so Bildsprache angeht. Also das ist nicht so das übliche, in der Auflösung ist das nicht die übliche, so oder nicht so die Klischees, die man halt sonst so aus so Hongkong-Filmen kennt. Deswegen also haben sie sich stellenweise wirklich ein bisschen was einfallen lassen. Einerseits super cool, dass sie da sehr innovativ unterwegs waren. Andererseits funktioniert es nicht immer, was sie sich da überlegt haben, finde ich. Also erst recht aus heutiger Zeit, hat aber auch da wieder viel damit zu tun, dass der eben aus dem Jahr 2000 ist. Da kommt hin und wieder ein bisschen CGI zum Einsatz. Die ist gar nicht gut gealtert. So, das merkt man schon im Intro, ne? Dass auch mit der Schrift und so, wie das alles aufgezogen ist, da ist vieles halt wahnsinnig aus den 2000ern. So.
Word Paint.
Ja, stellenweise schon echt ein bisschen grenzwertig. Aber eben nichtsdestotrotz merkst du, dass die hier mit sehr viel Leidenschaft zugange waren, was eben auch so gerade die Action-Inszenierung angeht, hast du wirklich ein paar richtig innovative Sachen, dass dann zum Beispiel ein Shot so als Beispiel tritt der zu und die Kamera ist dann wie so ein bisschen am Fuß mit dran und fällt dann halt mit auf den Boden, wenn er ihn wieder runtersetzt und solche Geschichten. Also das ist noch nicht The Raid, aber eben auch, glaube ich, mit ihren Mitteln waren die hier schon recht innovativ zugange und man merkt vor allem eben, dass es da eine Leidenschaft gibt. Auch da wieder im Kontrast zu The Raid jetzt, weil ich es gerade genannt habe, hast du aber auf Performer-Seite lange nicht die gleiche Qualität. So, deswegen auch hier mit viel Herz bei der Sache, aber beschränkt in ihren Mitteln, finde ich. Und deswegen war das ein ziemlicher Ritt. Ja, auch hier wieder. Aber einen, den ich dann unterm Strich, wo ich doch sagen würde, das ist auf gar keinen Fall ein wirklich geiler Film, aber der hat auf jeden Fall seinen Charme, weil der definitiv mit Herz gemacht wurde. Schauspielerisch muss man hier vieles verzeihen. Es gibt auch hier wieder so ein paar Momente, die natürlich maßlos drüber sind.
Ich drücke ihn jetzt nicht nochmal.
Danke.
Oder doch.
Okay. Ja, und die Schauspieler, also von denen ist auch, glaube ich, international niemand groß in Erscheinung getreten. Nicolas Tse spielt diesen Tyler, von dem habe ich auch nur Sachen aus China gefunden, wobei der hier die andere männliche Hauptrolle, Jack, spielt, der ist eigentlich auch mehr Musiker und Komponist. Ganze 10 Acting Credits, ansonsten macht er eher Musik. Und ist halt deswegen jetzt gerade, weil der halt hier auch in der Martial, in den Martial Arts Momenten zum Einsatz kommt, sieht das halt auch nicht immer so aus, wie es halt bei Jet Li wahrscheinlich aussehen würde. Weißt du? Und die haben hier schon auch an der einen oder anderen Stelle gibt's Wirework und so, und die, aber eben mitunter echt innovativen Kram. Das geht dann natürlich auch so weit, dass du natürlich viele Momente hast, wo du denkst so, Alter, komm schon, also übertreib doch nicht. Aber es ist eben, da hat man auch stellenweise das Gefühl, es hätte eventuell sogar eine Comic-Vorlage geben können. Und deswegen, der macht schon auch immer wieder Spaß, aber ist halt wirklich, in der Summe gibt es einfach qualitativ an zu vielen Stellen was auszusetzen, als dass ich jetzt wirklich sagen kann, hey, das ist ein Film, den müsst ihr gesehen haben. Das ist, glaube ich, was für Fans von dem Genre. Da muss man, glaube ich, auch so ein bisschen in Kauf nehmen, dass hier eben noch eine Romanze erzählt wird, die auch nicht wirklich aufgeht. So, das ist ein bisschen unnötig, finde ich, aber irgendwie kennt man es ja auch so ein bisschen aus dieser Sorte Film, finde ich.
Ja. Ja, die haben das, ich weiß nicht, warum das jetzt gemacht wurde. Ich meine, Chow Yun-Fett wird ja jetzt ja auch immer als Yun-Fett Chow gecredited. Also, das ist ja, und hier ist es nämlich auch so, das ist nämlich, ich kenne, als du sagst Haak Tsui, irgendwie kommt es mir bekannt vor, ich kenne ihn unter Tsui Haak, als es noch umgestellt
war. Okay.
Der ist nämlich ein Produzent, ein richtig berühmter Hongkong-Produzent, der hat auch hier fast alle Wus gemacht, der hat Better Tomorrow 3 auch inszeniert, der ist aber kein guter Regisseur, der hat auch hier zwei Van Damme-Filme gemacht. Hier,
hey, Double der Team hat die Once Upon a Time in China Trilogie inszeniert, das ist von ihm zum Beispiel.
Ja, aber ich find ihn als Regisseur nicht so cool. Also der hat viele gute Filme produziert.
Der ist arrogant, das
Typ. Der hat sich auch bei Better Tomorrow 2 so krass eingemischt, deswegen ist der auch so ein Mischmasch-Film, also deswegen kann ich das, was du so gesagt hast, nachvollziehen.
Okay.
Weil ich glaube, dass das auch an seiner Inszenierung wahrscheinlich mithängt. Also der ist ein guter Produzent, aber so das, wo er, also die Filme, die ich von ihm gesehen habe, als Regisseur, die haben mir auch mal nicht so viel zugesagt.
Ja, also aber der hat wirklich ein paar geile Ideen. Mhm. Also, weil du hast ja gerade auch, was so Bildsprache eben angeht, ein paar sehr interessante Kameraeinstellungen und auch Fahrten und so ein paar Sachen hat er wirklich interessant aufgelöst, aber ja, nicht funktioniert nicht immer.
Na, schade. Hm. Ja, Nicolas C. habe ich bei Raging Fire, glaube ich, gesehen. Das ist hier so ein, und hier bei New Police Story ist er, glaube ich, auch dabei.
Mhm.
Also, aber alles so halt, ja, also nie international, sondern wirklich immer.
Ja, ich glaube, wen man noch am ehesten kennen könnte, ist der, den Onkel spielt. Dieser Uncle G, der diese Leibwächterfirma hat. Das ist Anthony Chow Sang-Wong. Eine der größeren Rollen in Infernal Affairs.
Ja, der ist cool.
Und ich meine, 215 Credits, also wirklich.
Okay, das weiß ich.
Menge Stoff. Ja. Ja, viel mehr kann ich nicht erzählen zu Time and Tide.
Von wem war das denn der Auftragsfilm? Also ich meine, ist denn...
Gute Frage, das muss Gess beantworten.
Das war der Auftragsfilm von Finn.
Schönen
Gruß dahin.
Stimmt.
Greetings.
Können wir mal, haben wir auch vergessen zu erwähnen. Können wir gucken, wann The Fall und Time and Tide dann in den Lostopf gewandert sind.
Ach so, weil die reingeschmissen wurden, ja.
Fanden wir auch immer ganz interessant.
Mhm.
So.
Also nochmal kurz als Fazit.
Time and Tide, Februar 22.
Oh ja.
Hat ein Jahr gedauert, aber jetzt rezensiert worden. Ja.
Okay.
Ach so, The Fall.
The Fall?
Oktober 2021. Classic Dave musste ein bisschen länger warten, aber der hat ja auch eine Durchstrecke gehabt.
Ja, stimmt. Eine Menge drin.
Cool.
Ja, also nochmal so als Fazit, das ist auf keinen Fall eben wirklich ein richtig guter Film. Ich hatte trotzdem meinen Spaß mit dem.
Mhm. Hat einen gewissen Charme, sagst du?
Ja, auf jeden.
Okay.
Ja, also so eine bedingte Empfehlung, würde ich mal sagen. Könnt ihr damit was anfangen?
Bedingt im Sinne von, dir gefällt er, weil du könntest dir vorstellen, dass andere den nicht so gut finden wahrscheinlich, wenn sie dann so getoucht
und mir, werden. Mir gefällt er auch nur, also nicht durchgehend. Ne? Ich finde, der hat auf jeden Fall ein paar wirkliche Schwächen und ist nicht so, dass ich das als gut bezeichnen würde.
Okay, mehr Achterbahn fahren, ne? So
hoch,
oh, langweilig, runter, yeah!
Da wieder total. Garten,
ne? Nicht so, dass du das als gut bezeichnen würdest, okay.
Nee, aber eben, man merkt die Leidenschaft, man merkt, dass da auch Herz drin ist. Der hätte sich einen Gefallen getan, in einigen Departments ein paar Leute umzubesetzen, bestimmt. Also nicht nur vor der Kamera, wahrscheinlich. Aber ja, eben. Also gerade für Genre-Fans, glaube ich, schon auf jeden Fall mal ein Ausblick wert. So, Punkte. 6,7 gibt's auf IMDb. Metascore ist bei 60. Rotten Tomatoes von der Kritik 6,1. Publikum 3,8. Letterboxd ist ein bisschen besser als der Rest mit 3,7.
Ui. Krass.
Mhm.
Krass.
Also der ist tatsächlich sehr hoch angesehen hier in unserer Letterboxd-Bubble. Krass. Das ist hier, glaube ich, Alexei, der gibt ihm 4,5. Schreckert 4,5. Hier der Lohmeier gibt ihm 4 Sterne.
Oh, der ist auch immer kritisch.
Der ist sehr kritisch, ja.
Dem folgst du den Lohmeier? Ich finde ihn voll unsympathisch.
Ich finde es interessant, was er schreibt.
Jetzt ist das ja offiziell an Mike gesagt, wie auch immer das ist.
Ja, den brauchst du nicht mehr einladen.
Nee, hast mich ja so mit Nachnamen oder was?
Hätte ich nie gemacht.
Ja, du hast ja schon Leute eingeladen, die du unsympathisch findest.
Nein, eigentlich nicht.
Du hast Leute genommen, die unsympathisch findest, die sind jetzt deine Partner.
Stimmt, ja.
Jetzt sag ich mal was Unsympathisches. Ich habe jetzt eben nicht alles zugehört, weil ich musste eben meine Putzfrau bezahlen. Die hat eben nochmal geklopft.
Deine Putzer?
Heißt das jetzt nicht Facility-Managerin oder sowas? Heißt das jetzt nicht Facility-Managerin?
Nicht, wenn es schwarz ist.
Boah, er hat's gesagt, Alter.
Oh, wie geil.
Er hätte das Geld unter die Tür schieben sollen, Alter.
Meint das ernst?
Okay, dann muss man dann rechtzeitig Bescheid sagen, wenn hier irgendwas gebliebt werden soll.
Wahrscheinlich in Dings, in Lebensmittelmarken hat er sie bezahlt.
Alte Socken oder so.
Okay.
Oh Mann.
Ja, aber was wolltest du sagen? Was muss ich irgendwas wiederholen oder was meinst du?
Nee, deswegen, falls ich jetzt ganz weit weg bin, verzeiht mir, ich habe leider nicht alles nochmal gehört. Deswegen.
Naja, kannst dich ja ein bisschen an Gäste orientieren, der muss vorlegen.
Ja, cool.
Ja, sein Fazit war, also das ist für ihn jetzt kein Megafilm, aber er sieht hier einen gewissen Charme.
Dankeschön.
Hast
du? Mein schönen Link?
Ich sag eine 6.
Kommt da noch was? Das war sehr. Die Spannungskurve auf jeden Fall gut gehalten, die Pause. Geil funktioniert, weil wir alle wirklich so.
Echt?
Nee, ich zähle die 0,5 ab. Ich bleib bei der 6.
Du bleibst bei der 6.
Glatte 6.
Mhm. Guess sagt glatte 6.
Ich nehme die 6,5.
Hacker nimmt die 6,5.
Ich nehme auch 6,5, weil ich glaube, einen Punkt daneben, aber ich frage nicht, was es ist. Ein Punkt. 6,5.
Das freut mich. 6,5 bitte ist.
Ach, scheiße.
Scheiße.
Ich hatte so 6,5 oder 7. Ich dachte echt 7 dann doch.
Ärgerlich.
So, jetzt rechne ich hier mal einen Endstand aus.
Schon vorbei?
Ja, oder rat mir noch was, Gäste?
Nee, raten tun wir nichts mehr. Du kannst gerne ein Endergebnis ausrechnen. Ich befürchte, du hast uns mit deiner 4,5 da komplett alle ins Jenseits befördert. Aber
ja, auf jeden Fall. Für die Ratenden ist es nicht schön.
Ja, habe ich ja gesagt, ihr werdet mich hassen dafür. Aber ja, stimmt, aber so deutlich war es dann doch nicht. Fangen wir von hinten an. Alessandro hat mit 3,5 heute das Schlusslicht belegt. Guess hat 3 miese. Hakan 2,5 und ich 2.
Hakan 2,5, du 2. Ja, damit hast du den Sieg nach Hause geholt für diesen Monat. Also ich hätte ja noch ein Unentschieden machen können, wenn ich heute gewonnen hätte.
Oh,
aber
mein
so,
Gott.
So geht's an dich.
Scheiße. Krass.
Ja, das fühlt sich jetzt doof an, so zu gewinnen. Aber
das ist auch eine miese Nummer auf jeden Fall.
Ja, was soll ich denn machen? Ich habe euch versucht zu erzählen, wie scheiße ich den fand. Ich weiß.
Aber manchmal gibt es ja noch so Props, dass man dann sagt, okay, 6 Punkte, weil handwerklich.
Ja, das war aber, nein, das war wirklich dumm. Von Guess und von dir und von mir dann auch, das war echt dumm.
Echt?
So über 5 zu raten, das war schon heftig.
Ja, ein bisschen.
Am Anfang ist es ein bisschen gut, ne? Und dann,
ja, weil ich bilde mir ein, dass ich wirklich mehr Negatives als Positives sehe.
Du hast ja das gesagt, dass du am Anfang noch gefesselt warst und dass du es voll gut fandest.
Ja, ja.
Deswegen habe ich dich gefragt, wann das gekippt ist. Und du meinst dann so, ja, 2. Kapitel?
Ne?
Nee, das ist bestimmt eine 3-4 Stunden oder so. Aber gut. Ja, passiert.
Ja, was auch schwer, aber Alessandro, du hast auch bei dem Podcast, wir quatschen über Filme, der jetzt am Freitag rauskommt, hast du auch zu einem Film was gesagt, wo ich mit deinen Punkten
Traffic
nicht
gerechnet
habe. Aber es geht ja nicht darum, mich zu raten, was wir nicht anderes machen. Ne?
Das war mies schlecht.
Schlechteste Überleitung ever.
Oh, and the Razzie goes to... Alter.
Ja, sag mal, kündige doch an, was haben wir, was kommt Freitag? Wenn wir dürfen.
Ja, bitte, haut raus, ey. Unbedingt.
Ja, Babylon und?
The Menu.
Blindes Verständnis, Alter. Bei den Jungs. Schön.
Die spielen sich hier die Bälle zu vom Feinsten, ey.
Ich hab's mir überlegen.
Die Pausen schneiden wir dann zusammen, oder?
Wir cutten nie was
nicht,
raus.
Ey, dann wird's ja asynchron.
Bei euch wird auch nichts geschnitten?
Nee, never ever.
Sehr anständig.
Cool.
Dann sind wir.
Das ist ja Arbeit, ne?
Ja, stimmt. Erstens Arbeit und zweitens, aber damit sind wir in der Minderheit, so die Podcasts, die nicht schneiden.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, aber ist ja nicht schlecht.
Letzte Woche, der hat 3-4 Mal geschnitten. Also der hat dann auch sich verhaspelt und dann hat er wieder neu angefangen und ich war total irritiert, weil ich das gar nicht kenne. Weil ich
so denke, anfangen sogar.
Red doch frei von deiner Leber und versuch nicht perfekt zu sein. Das sind Menschen, die sind nicht perfekt.
Klar, ist ja wie eine Unterhaltung und so soll es ja rüberkommen, wenn ich jetzt hier alle Denkpausen zu rausschneiden.
Ja, ja, kommt ein bisschen auf den Ansatz an. Ne?
Ja, genau, deswegen, es kommt drauf an, es ist schon manchmal geil, so eine perfekt geschnittene, ne, auf den Punkt gebrachte Sache ist auch mal geil.
Ich höre das aber.
So, ne? Wenn man weiß, wer das so hört und so, ne?
Ich höre das
auch. Ja, ist ja egal, wir wissen, im Film sehen wir auch, oh, das ist ein absichtlicher Schnitt oder so, ne?
Okay. Ja, aber eben auch da ist es wie beim Film, wenn du den Schnitt mitbekommst, haben die was falsch gemacht.
Ja, stimmt. Ja.
Stefan, du wirst bei Alessandro jede Denkpause ausschneiden, Alter. Was soll denn das für ein Podcast werden?
10 Minuten Episode.
Der ganze Witz ist weg. So, guck mal, was ich hier rausgeholt habe, Freunde. Wir hätten es fast vergessen. Es ist nämlich die letzte Episode des Monats und wir ziehen Lose.
Cool, sehr schön.
Jetzt haben wir unsere Lose abgehakt. Jetzt ziehen wir frische Lose. Ich gebe dir mal einen Lostopf. Ich nehme einen. Und ich würde sagen, ich nehme mal Hakan hier als
Paten.
Als Lospaten. Ich wühle jetzt so lange in diesem Lostopf, bis du Stopp sagst. Und dann ziehe ich ein Los heraus.
Und ist das Los jetzt für mich oder für dich?
Ich ziehe jetzt mal für mich ein Los und du für dich, okay? Machen wir mal diesen Monat so.
Okay.
Ergibt eh keinen Sinn, aber.
Was? Und murmelst Stopp. Du da?
Okay, Stopp. Ich greife zwischen zwei Finger und habe ein Los.
Moment, warte, Guess. Wenn ich oder Hakan dabei sind, Hakan und ich meine ich.
Ja.
Was kriegen wir dann?
Hä?
Was? Wenn wir jetzt dabei sind, während wir dabei sind, werden wir gezogen.
Mein Los,
ach oder so.
Also ihr zieht eines unserer Lose, was ist da noch?
Okay, wenn das wirklich eins von euren beiden Losen ist, dann kriegt ihr noch ein extra, noch ein extra Film zu diesem Los dazu.
Oh, okay, das jetzt.
Das halt kann aber eine never-ending Story werden.
Two for one.
aber was machst du, wenn das nächste Ding dann auch von Hakan oder alles haben
muss? Oder was jetzt?
Nee, den nächsten, wenn du dann einen zusätzlichen Film ziehst jetzt, dann kann das ja ewig so weitergehen.
Wie zusätzlichen Film? Ich habe doch nur ein Los.
Naja, aber wenn das jetzt von Alessandro oder Hakan ist, dann hast du ja gerade angeboten, noch eins zu ziehen.
Ja.
Okay, nur einmal, ne? Machen
ja klar, nur einmal. Ihr kriegt dann praktisch zwei Filme für ein Los. Ist aber scheißegal, die Diskussion, weil es nicht von euch.
Okay. Ja. Ja, ich bin sowieso nicht.
Oh, ziemlich frisch hier. Dezember 2022. Für unseren Kumpel Olli gucke ich mir den Film Tower an, aus dem Jahr 2016. Sagt mir erstmal nichts. Tower. Kennt ihr den?
Never heard before.
Ja, Grüße an Olli. Der wird glücklich gemacht im Februar.
So, Alessandro, jetzt kannst du auch hier Stopp rufen.
Stopp!
Was macht denn Lee, wenn er jetzt euer loszieht? Habt ihr auch nicht gesagt.
Oder?
Dasselbe?
Man muss schickt uns eine Autogrammkarte.
Ja, habt ihr doch gehört, dann zieht Gess noch ein Los für sich.
Stimmt. Hä? Sehr gut.
Ah, ja, sehr, sehr gut.
Hast du doch immer erklärt, ausführlichst.
Ja,
aber auch dieses Mal ist es egal, es ist kein Los von euch. Wieder mal Markus, ey. Wobei, aus dem Lostopf haben wir den noch gar nicht aufgezogen.
Nee, Markus ist ja sein zweites Los auf jeden Fall, nach der großen Ziehung.
The Drop. Darf ich gucken.
Hm. Oh, Tom Hardy.
Okay. James Gandolfini.
Ja. Wie jetzt, sehr Tom schön. Und The Drop, wegen Drop Mag Tom?
Ja genau, deswegen hat er sich so genannt.
Habt ihr jetzt eigentlich das Buch bekommen?
Nö.
Nee, uns hat er verarscht.
Alter Schwede. Aber wie weit wohnt er von euch?
Nein, aber da gab es doch so eine Update-Mail, oder nicht?
Ja, da kam eine Update-Mail.
Jetzt hör mal auf, hier wieder Gerüchte zu verbreiten und Tom zu diskreditieren, Alter.
Ich diskreditiere, wo ich kann.
Also ich habe hier schon coole Sticker aus dem Buch von Hakan geschenkt gekriegt, die er nicht wollte.
Okay, krass. Hakan hat einfach die Hälfte verschenkt, ist auch gut zu wissen.
Okay, interesting.
Er wollte nur mein Geld, hat er gekriegt.
Ja, das stimmt.
Die reinste Image-Kampagne für Hakan heute, ey. Ist geil. Läuft.
Hey, ist doch lieb, dass er mir was abgibt, was ich cool finde.
Wir haben gesponsert. So, wenn diese Folge rauskommt, können wir noch erwähnen, dass am morgigen Tag ist ein neuer Monat gestartet. Insofern dürfen unsere Supporter bei Patreon und Steady uns neue Lose rüberschmeißen lassen und mitteilen. Und diese kommen in einen Extrapott, weil wir machen im März ein Supporter-Special und werden aus diesem Extrapott dann die besagten Lose ziehen. Das heißt, das sind alles Lose aus dem Februar, die da an der Wahl sind.
Yes.
Also jeder hat die gleiche Chance, jeder hat ein Los und egal wie lange ihr Supporter seid, ihr habt die gleichen Chancen wie die alten Recken, die schon lange dabei sind. Also das für Februar, also überlegt euch da was Leckeres.
Das kann lustig werden.
Ja, und dann würde ich sagen, erwähnen wir nochmal die Auftragsfilme für Februar. Die würde ich jetzt mal noch gern vorlesen, dass ihr wisst, worauf ihr euch vorbereiten könnt oder ob ihr dann was mitgucken wollt. Da sind ein paar leckere Sachen bei.
Ja, hau raus.
Also wir haben einmal, Bud Spencer, 4 Fäuste gegen Rio für Atom Bomb. Wir haben, zu Glück macht das nur einmal im Jahr. Ich glaube, es ist ein Jahr her, oder dass der Bud Spencer-Fan da reingeschmissen hat. Insofern, das kann ich mitleben mit der Frequenz. The Devils aus dem Jahr 1971 für Dennis. Dann David Lynch, Blue Velvet für Jens.
Geil.
Okay, Brimstone haben wir gerade gemacht. Unter Kontrolle, ein Film, den ich im Kino sehr geil fand, für Ju. Exit Wounds kommt in der nächsten Support-Episode für Erik, können wir auch schon mal erwähnen. Da ist Alessandro dabei, Hakan ist raus. Und dann haben wir noch, ja, Hakan ist aussortiert worden, ist richtig. The Blob haben wir noch aus dem Jahr 1988 für Nils. Auch ein interessanter Pick, okay. Fand ich damals cool. Film aus Serbien für Lukas, Parada. Da gibt es mal einen Film aus meiner Heimat. Und dann noch ein großer Film, Deer Hunter, die durch die Hölle gehen.
Ja, Mann.
Für unser Kumpel Olli zusätzlich zu seinem Lost Tower. Und für Timo Weltenschreiner, wie kann es anders sein, ein Film, den man dem Fantasy-Genre zuhören kann, diesmal was Animiertes. Das letzte Einhorn kam noch reingeflattert. Oh. Letzte Nacht.
Okay. Cool.
Der ist auch noch als Auftragsfilm dazu.
Ich wollte gerade sagen, ist doch gar nicht Weihnachten.
Weihnachtsfilm, ja. Das stimmt.
Tja, irgendwo wird schon Weihnachten sein auf der Welt.
Sollte passen. Mal, ne? Für Gäste ist das doch eine Herausforderung. Ein Weihnachtsfilm jetzt so zu Beginn des Jahres?
Das ist ja nicht, ist ja nicht eine schöne Bescherung.
Ja, gut. Aber cool, dann sind diesen Monat für mich gar nicht so viele Rewatches dabei. Mhm. Finde ich immer schön.
Bei mir ein paar mehr. Ein
paar Erstsichtungen.
Gut, aber Deer Hunter und Blue Velvet und so hast du wahrscheinlich gesehen, oder? So
die nee, großen. Eben Blue Velvet habe ich noch nie gesehen. Hier. Deer Hunter kenne ich natürlich.
Mhm.
Blue Velvet habe ich noch nie gesehen.
Interesting.
Mhm.
Ja, und dann sind wir natürlich gespannt, wer mit dieser Episode das Punkteraten für sich entschieden hat. Im Moment ist mein jetziger Stand, dass Ju führt. Haben wir vielleicht eine weibliche Person auf dem Treppchen, unsere einzige
cool, Alter.
Tipperin.
Geil.
Würde mich freuen. Also gucken wir mal, ob sie das durchhält hier auf die letzten Meter.
Ja, ich drücke die Daumen.
Wir drücken alle die Daumen. Wir sind nämlich pro Feminismus. Alle aus Alessandro.
Was?
Moment mal, da sind wir schuld, wenn Ju nicht gewinnt.
Ja, du. Primär.
Nur du.
Miss Grossi, Ju, Alter.
Dabei haben die euch auch besucht.
Ja.
Ja.
Schöne Grüße.
Das ist so wie ein Museum geworden, da Alessandros Bude, wa? Die kommen da alle rein und gucken so, was ist hier los? Und ja, ab ist das Zimmer, okay. Können wir Fotos machen?
Ich wurde schon eingeladen von, ach shit, jetzt Markus, glaube ich.
Ja?
Nach Köln.
In Köln. Wenn ich wieder da bin, dann wird immer Gremlins jedes Jahr zu Weihnachten gezeigt in so einem kleinen Kino.
Ach cool.
Cool. Ich liebe den, ja. Dann soll ich vorbeikommen und gucken wir den so. Da bin ich gespannt.
Fest.
Das ist voll geil, Alter, dass sie das machen.
Super, nice.
Ja, richtig cool. Ja.
Warum hast du eigentlich jetzt zur Weihnachtszeit, warum hast du da nichts gemacht?
Ich?
Ja.
Viel Arbeit.
Viel Arbeit.
Immer gute Ausrede. Ja, gut. In Deutschland funktioniert das. Ach so, viel Arbeit, alles gut. Naja, dann Geld machen.
Ja. Ja, sind wir durch für heute, oder was? Dann würde ich sagen, bedanken wir uns mal wieder für den Einsatz von unseren beiden Kumpels hier.
Ja,
die sind da.
Hast du gut gemacht, Hakan, hast du gut gemacht.
Hat er gut gemacht.
Habt ihr gut gemacht.
Das musst du sagen zu mir auch.
Alles Hallo, es hast du top gemacht, ey. Danke, geil, danke. Geil, komm. Schön, dass wir da sein durften.
Also an eurem blinden Verständnis, da arbeiten wir noch ein bisschen, oder?
Volle Kanne, Alter. Das ist ja der Witz bei uns.
Coole Konstellation zwischen diesen beiden. Also es macht schon Spaß, in dieser Dynamik euren Podcast zu hören. Also hört man da rein, weil wir quatschen über Filme.
Ja.
WQÜF. Genau. Und beide natürlich auch immer gern gesehen bei uns, sind auch immer zur Stelle, wenn wir sagen, so habt ihr Bock. Und die sagen immer, haben wir Bock. Und wenn ihr uns fragt, haben wir natürlich auch immer Bock. Wir arrangieren uns dann genauso und sind zur Stelle, wenn was ansteht.
Yes.
Schön, schön.
Ja, vorbildlich macht ihr das.
So sieht's aus. Und dann schönen Gruß an die beiden. Wie gesagt, mit Alessandro drehen wir noch eine Ehrenrunde für die Supporter-Episode.
Mhm.
Und dann...
Wollt ihr noch was loswerden?
Genau, geben wir euch das Schlusswort und sagen hier Tschüss.
Alessandro, sag du, ich muss büchern.
Ich sag nur,
Tschüss.
Bewegt Bild-Banausen.